Hallo, ich bin Markus aus der Fränkischen Schweiz, bin FCK-Fan, seit ich denken kann, und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 65. Mein Name ist Daniel und mit mir ist wieder das Team Betzegebabbel am Start mit dem Paul. Hallo Paul.
Servus, hallo.
Dem Flo, hallo Flo.
Guten Abend.
Dem Tobi, hi.
Hi Daniel.
Und dem Matthias, servus Matthias.
Moin.
Ja, der Stefan ist heute Abend leider verhindert, der ist dann nächstes Mal wieder dabei. Trotzdem würde ich mal behaupten, dass wir eine gute Runde zusammen haben und ich frage euch mal direkt, wie so oft oder wie immer, wie geht es euch denn so?
Super.
Ja, toll. Ich finde es toll, dass jetzt alles besser wird.
Was wird besser?
Was wird besser?
Na, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, 1,5 Minuten sind wir jetzt dran und jetzt komme ich doch schon mit dem großen Thema. Aber ich sag's noch einmal, aber Corona ist ja abgeschafft, das finde ich super. Reicht jetzt auch, finde ich.
Ist abgeschafft?
Ja, ja, die haben doch jetzt gesagt, das hört jetzt alles auf.
Ja, also FDP hat beschlossen, Corona ist over, also.
Ja, genau.
Ja.
Und du kriegst noch einen Zehner, wenn du heute noch tanken gehst.
Was?
Ja, also so habe ich das verstanden. Und was die sagen, stimmt ja wohl.
Ja. Ja, ich bin aber auch so ein Loser. Jetzt habe ich das noch kurz vor Schluss gehabt, ne?
Oh.
Yeah. Also ja. Wirklich. Tobi, hätte sich mal ein bisschen mehr anstrengen können.
Ja. Das ist aber wirklich peinlich.
Ja. Das ist ja eigentlich eher peinlich, wenn man es nicht gehabt hat. Ja,
muss ja aber mal echt, also wenn du jetzt noch kein Corona gehabt hast, dann stimmt doch mit dir irgendwas nicht.
Ich habe die Woche irgendwo gelesen, dass irgendein, ich weiß nicht, australischer Forscher oder sonst was,
Dr. Wissenschaftler,
zumindest er meinte, wer bislang noch kein Corona hatte, der hat keine Freunde.
Ja,
das stimmt, das ist sogar was dran. Ja.
Also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte es glaube ich noch nicht.
Ich glaube, ja, ich hatte es auch noch nicht. Aber
wie ist eigentlich die offizielle Bezeichnung, wenn man doppelt geimpft plus geboostert plus genesen ist? Was ist das dann? 2G plus 4, plus 4, oder
4G? Genoostert oder sowas.
Genoostert?
Ich wollte nur sagen, wir nehmen 3 Minuten auf und haben es jetzt schon geschafft, die Folge irgendwie eine ganz schwierige Ecke
dann,
zu machen.
Dann stell ich eine andere Frage. Was macht ihr mit euren 300 Euro Energiegeld?
Steuererklärung.
Jetzt wird aber alles, jetzt geht alles abgeräumt hier.
Ich krieg das gar nicht.
Zuallererst machst du mal Steuererklärung.
Ja, wie man das in Deutschland macht.
Ja, und nicht nur auf dem Bierdeckel.
Nein, keine Ahnung. Wenn sie kommt, dann jetzt kommt hier eine Überleitung. Dann investiere ich es für eine Fahrt nach Kaiserslautern.
Oh. Wow. Du, Paul, reicht das überhaupt?
Bei denen Spritpreise, Paul, weiß ich nicht.
Ja, wenn du jetzt noch die Steuer abziehst.
Naja, ich weiß, es ist so dünn.
Weiß nicht.
Aber vielleicht fahre ich auch einfach dunk.
Ja, mit einem 9-Euro-Ticket.
Ja.
Ja.
So.
Ja.
Ah, das wäre doch einmal wieder geil. So Auswärtsfahrt nur Berlin oder so im Regionalzug für 9 Euro.
Also ja.
Über diverse Landesgrenze und Verkehrsverbünde hinaus. Anfahrt, boah, keine Ahnung, 36 Stunden oder so.
Also ich war mit einem Zug nach in Freiburg am Auswärtsspiel. Also ich sag mal, es war abenteuerlich und
erzähl uns mehr.
Erzähl mal mehr. Das ist
ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil.
Warum nicht?
Ach, ja, also. Ich sag jetzt. Nein, nicht wegen der Bahn. Ich sag mal, es waren ein paar Leute unterwegs, wo man sich gedacht hat, die haben jetzt
haben
zwei
schon müssen, was getrunken.
Die müssen jetzt nachholen, was sie in 2 Jahren, was ihnen in 2 Jahren entgangen ist. Aber
ich bin zwar nicht mit dem Zug gefahren, aber davon habe ich auch schon gehört, dass das wohl ziemlich, um in deinem Wort gebraucht zu bleiben, abenteuerlich gewesen sein. Die Zugfahrten da.
Jetzt machen es nicht so spannend.
Naja, es haben halt viele Leute gedacht, oh, ein Bier, oh, noch ein Bier, noch ein Bier anscheinend so. Und dann, ja.
Das gibt's ja nicht, das klingt ja...
Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Handy versucht, das Bier aus der Dose zu kriegen und dann wird er das Bier in die Dose, oder?
Da muss ich jetzt da nicht fragen. Ja. Ich habe halt nur gehört, dass es halt ziemlich unzivilisiert gelaufen sein soll, aber wie gesagt, nur aus Erzählung.
Also die weitere Details können wir gerne später mal besprechen. Also was jetzt aber beispielsweise schon sehr abenteuerlich war, wir sind in Karlsruhe eingestiegen mit dem Zug nach Offenburg. Da waren schon viele Lautern-Fans drin und in Offenburg umgestiegen für nach Freiburg und im Zug von Offenburg nach Freiburg, das war halt, das war eigentlich nur Lautern-Fans, die in dem Zug drin saßen. Aber es war eine Regionalbahn und die hat an jeder normalen Station halt gemacht. So. Und ich weiß jetzt nicht, wer auf die super schlaue Idee gekommen ist. Ein Sonderzug, ein klassischer, für einen Fußball werden ja öfter mal Züge benutzt, die ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausrangiert wurden irgendwann mal. Genau,
es war aber schön. Kurzer Inwurf nur. Hätte ich sau Bock mal wieder drauf mit euch.
Der war aber relativ neu, aber, und diese Fehlplanung, die muss man mir erklären, da war eine Toilette im Zug. Und die war gesperrt. Oh. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man mit 200, 300, 400 Fußballfans eine Stunde mit dem Zug, die mit dem Zug irgendwo hin kutschieren will, die Toilette ist gesperrt, ja, das war ja zum Scheitern verurteilt. Und das Ende vom Lied war, dass wir halt an jeder Haltestelle irgendwie 3 Minuten länger gestanden haben, weil ein halbes Dutzend Fans ausgestiegen sind und sich anderweitig erleichtern mussten.
Haben dann einfach aufs Gleis nebenan gepinkelt oder was, direkt vom Bahnsteig runter?
Genau. Nee, aber natürlich nicht auf der Seite, wo der Bahnsteig ist, ausgestiegen, sondern auf der anderen Seite. Aber mehr oder weniger mit polizeilicher Begleitung. Aber ja, wie gesagt, also...
Das klingt tatsächlich abenteuerlich.
Ja, also das war irgendwie viel geplant. Aber die Polizei, die dabei war, die hat das sehr souverän geregelt und immerhin. Aber es war trotzdem eine schöne Auswärtsfahrt, aber das ist ja jetzt toller Übergang, wenn wir jetzt schon dabei sind. Genau, also seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hat der FCK 6 Spiele gespielt. Dabei war auch ein Nachholspiel bei 1860, was wir vorher schon hätten, was in der vorherigen Podcast-Folge eigentlich schon Thema gewesen wäre. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause hat der FCK, wie angesprochen, in Freiburg gespielt bei der zweiten Mannschaft mit 0-0. Und da frage ich euch jetzt einmal, mit welchem Gefühl seid ihr nach so einem Spiel in die Länderspielpause gegangen und nach dieser Leistung der Mannschaft?
Ich finde interessant zu dem Thema, wie unterschiedlich die Meinungen da waren. Also einerseits, wenn man das Spiel mal sieht, muss man sagen, war Freiburg die erste Mal Halbzeit besser, FCK zweite Halbzeit. Deswegen würde ich sagen, geht unentschieden in Ordnung. Aber die Meinungen gingen ja sehr auseinander, habe ich gelesen. Es gab ja auf der einen Seite die Stimmung, ja okay, mit dem Punkt kann man leben. Andererseits so die Stimmung, wir schaffen es nicht oder wie auch immer, das war zu wenig, bla bla bla. Keine Ahnung. Also da bin ich nicht dabei, dass es zu wenig war. Ich würde sagen, rein vom Spielverlauf geht es 0-0 in Ordnung. Und wer danach, wir haben danach dann noch mit Terence Boyd, Marlon Ritter und Matteo Raab gesprochen und die waren auch alles andere als zufrieden. Also die haben schon ein ganz schönes Gesicht gezogen. Ich glaube, die Spieler hatten da eine gesunde Selbsteinschätzung. Und wenn man mal SC Freiburg guckt, die hatten halt 9... oder 8 Spiele nicht verloren, jetzt ist 9. gegen den FCK nicht verloren und die konnten schon einigermaßen gut kicken, auch wenn die nicht in Bestbesetzung waren, deswegen habe ich es nicht so ganz nachvollziehen können, warum die Meinung da so negativ war, ehrlich gesagt.
Naja, die Meinung war so negativ, weil es halt einfach kein gutes Spiel war. Und wenn du aufsteigen willst, dann kannst du, glaube ich, nicht so spielen wie in der ersten Halbzeit. Also das fand ich schon offensiv extrem, extrem, extrem schwach. Waren wahnsinnig viele Fehlpässe, Ich habe irgendwann mal getwittert, so gefühlt in der gegnerischen Hälfte eine Zweikampfquote und Passquote von um die 10%. Da ging ja gar nichts nach vorne. Also das fand ich schon ziemlich krass. Und da musst du einfach sagen, wenn Freiburg es schafft, aus diesen 2-3 Riesenchancen, die die da haben, ein bisschen mehr was rauszuholen, ja, dann steht es da ganz schnell 0-2-0-3. Also ich fand das Spiel sehr schlecht. Es war dann im zweiten Abschnitt ein bisschen besser, aber auch da, finde ich, war es jetzt lang nicht so, dass man sagt, da war jetzt der FCK so, wie man sich das vorstellt als Aufstiegsaspirant. Insofern, ja, also ich fand das 0-0 echt sehr enttäuschend, muss ich mal wirklich so sagen. Also ich fand das überhaupt nicht gut. Ich finde es ja gut, dass die Mannschaft auch danach dann so selbstkritisch ist, aber das hat nicht gut ausgesehen.
Also sehr enttäuschend würde ich jetzt nicht sagen. Gerade hast du es ja auch gerade schon gesagt, dass Freiburg jetzt auch ganz gut drauf ist eigentlich. Von daher war mir eigentlich schon klar, dass das ein relativ schwieriges Spiel wird. Aber erste Halbzeit ist halt das, wie du auch schon sagst, das war halt zu wenig. Also ich fand schon, dass man so 1, 2, 2.5 ganz gute Angriffe hatte. Aber ansonsten hat man halt relativ wenig Ballbesitz gehabt und hat da Freiburg machen lassen. Und die haben auch ein bisschen was draus gemacht. Und ja, wie du schon sagst, man hätte da locker zurückliegen können. Ich hatte dann einen Eindruck nach der Halbzeit, also vielleicht war es auch nicht so, aber sie haben dann mit den zwei Wechseln ein bisschen so gespielt, als hätten sie verbal ziemlich was um die Ohren bekommen in der Kabine. Also man hatte den Eindruck, da ist jetzt deutlich mehr Zug drin, mehr Konzentration. Das hat dann aber auch irgendwann wieder ein bisschen nachgelassen, da wurde es wieder ein bisschen offener, aber ja, also ich sag mal so, wenn du jetzt so Spiele wie das und dann gegen 60, davon solltest du jetzt halt nicht mehr allzu viele haben in den letzten Spielen, sonst wird das sehr, sehr eng.
Aber du musst ja mal wirklich sagen, weil klar, Freiburg hatte sonst so viele Spiele nicht gewonnen, aber die sind halt trotzdem Aufsteiger, die haben nicht in Bestbesetzung gespielt und der Vermey, der Torjäger, hat bei den Profis, glaube ich, an dem Tag gespielt. Wenn du dich dann so präsentierst, ich meine, Freiburg ist ja naturgemäß auch eine sehr junge Mannschaft gewesen. Ich hatte da phasenweise ein bisschen das Gefühl, die spielen viel, viel abgezockter als der FCK. Aber ja, klar, so Spiele hast du vielleicht mal oder musst du auch mal haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, vor 2 Jahren hätte der FCK so ein Drittligaspiel verloren, weil sie sich dann doch irgendwie hinten noch eins reineiern lassen. Insofern ist das schon in Ordnung so. Aber ja, wenn wir es jetzt mal, du hast es jetzt ja auch gerade schon angesprochen, ein bisschen größer denken. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich habe Angst vor dem, oder aus FCK-Sicht hätte ich jetzt Angst vor diesem Hänger, dass man nochmal quasi in so eine kleine Spirale kommt oder nochmal ein bisschen Probleme kriegt, weil dann wird es dann doch nochmal ziemlich knapp. Und ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen das seit unserer letzten Folge, ich glaube, wir haben vor dem Derby das letzte Mal aufgenommen, oder? Wenn man das mal so ein bisschen im größeren Kontext stellt, finde ich schon, ist es spielerisch ziemlich mager, was gerade kommt. Das Gute wiederum aus FCK-Sicht ist natürlich, man gewinnt halt noch die Spiele wie gegen Verl oder wie gegen Osnabrück oder wie gegen Havelse. Aber ich finde, das 0-0 in Mannheim war definitiv ein 0-0 der schlechteren Sorte vom FCK. Klar, wenn Boy dieses Ding macht, aber das war kein gutes Spiel. Danach hatte man so richtig das Gefühl, boah, jetzt zeigen die kommenden Spiele, was dieses 0-0 wert war. Dann spielst du eine echt schlechte Halbzeit gegen Verl, muss man wirklich so sagen. Kommst dadurch in Standard zurück ins Spiel, gewinnst es dann noch 2-1 durch so ein super Tor von Ritter. Ja, dann verlierst du bei 18:60. Wenn wir ganz ehrlich sind, das 1-0 in Osnabrück, das war eigentlich auch kein gutes Spiel und das gewinnt Laudern finde ich auch echt glücklich, 1-0. Ja, dann Havelse, gut, 3-0, du lässt trotzdem gegen Tabellenletzten was zu, das ist aber vielleicht auch dritte Liga, mein Gott, am Ende gewinnst du 3-0, alles in Ordnung. Und jetzt dieses Freiburger 0-0. Also was ich damit sagen will, ich finde, so die Entwicklung spielerisch ist echt nicht so dolle. Ich sehe auch irgendwie da nicht so richtig gerade, woran das liegen kann. Es gibt immer so ein paar Spieler, die gerade mal abfallen. Aber das Gute, das muss man einfach natürlich so sagen, die Ergebnisse stimmen und deswegen, oder überwiegend stimmen sie. Deswegen ist das natürlich schon noch alles irgendwie im Rahmen und okay.
Das ist jetzt natürlich, also gut, dass du es ansprichst, Paul. Das hört man jetzt ja beispielsweise auch, keine Ahnung, beim Kommentar, wenn man das Spiel guckt, dass der Trend bei Kaiserslautern, so sagen sie, leicht nach unten ginge. Aber kann man das jetzt, wenn man die letzten 6 Spiele alleine aus Ergebnissicht betrachtet, denn überhaupt sagen, bei 6 Spielen 3 Siege, 2 Unentschieden?
Also kann man das dann so sagen oder ist das vielleicht dann diese Delle, die du letztes Mal angesprochen hattest, die ja, dann vielleicht kommt?
Darauf wollte ich hinaus. So, ich glaube nämlich nicht, dass das eine, ich gebe dem Paul recht, fußballerisch oder spielerisch ist es nicht mehr so allererste Sahne, das stimmt, aber ich finde...
Ah, das ist halt Jammern auf extrem hohem
Niveau. Ja, genau. Ich finde halt, die Ergebnisse stimmen noch und das ist halt das, was zählt im Fußball momentan. Und ich glaube schon, dass jetzt
halt... Ja, das hatten die vergangenen Jahre ja öfter nicht gestimmt, Flo.
Ja, ich finde halt, ich glaube schon, dass jetzt schon diese, auch wenn es vielleicht keiner zugeben wird, aber ich glaube schon, dass jetzt langsam dieser Denkprozess mal einsetzt, oh, wir können jetzt was Großes erreichen oder so, ja? Weil FCK ist jetzt 2.6.
Ist das gut oder schlecht?
Ja. Ich hoffe, es ist was Gutes, aber der FCK ist jetzt halt zweiter Tabellenplatz, 6 Spieltage vor Schluss. Wenn sie am Schluss halt nur 6. sind, dann haben sie halt gar nichts gewonnen. Also ich tue mir mit der Diskussion ein bisschen schwer. Ich finde, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde 0-0 in Freiburg nicht schlecht. Wenn man den Spielverlauf sieht, ist es okay, das Ergebnis. Aber ich gehe auch mit Paul mit, was er gesagt hat. Ich sehe schon ein bisschen diese spielerische Schwäche in den letzten Spielen. Allerdings, wenn du die Spiele halt trotzdem gewinnst, oder überwiegend gewinnst, sagen wir es mal so, dann, ja mein Gott, was willst du da dann sagen, ne?
Also ich bin froh, dass wir diese Diskussion überhaupt führen können.
Ja, genau, gut, ja.
Ja, ich will da jetzt auch gar keine Krise herbeireden oder so, nur eigentlich war ja auch der Punkt, den ich machen wollte oder sagen wollte, das letzte Mal, meinte ich, Vorsicht, wenn da nochmal jetzt eine Delle reinkommt, dann könnte das entscheidend sein im Aufstiegsrennen. Und wie gesagt, diese Delle sehe ich gerade, aber die Ergebnisse sind ja trotzdem... Also auf Lauderns Seite, ich meine, so ein Spiel in Osnabrück, das da 1-0 rauszugehen, ist echt, weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber das ist ja phänomenal, also das ist ja Wahnsinn. Auf der anderen Seite muss natürlich auch sagen, so eine Niederlage bei 60, die kommt halt auch irgendwie ziemlich unglücklich zustande. Klar, das 1-0 für Laudern ist auch ziemlich glücklich, aber ja, ich glaube, es sind jetzt wirklich so diese Nuancen, die, von denen man immer spricht, die jetzt langsam entscheiden. Und wahrscheinlich hast du schon auch recht, Flo. Ich bin mir ganz sicher, bei so Matteo Raab fängt jetzt halt auch der Kopf langsam an zu arbeiten. Alter, wir können hier echt direkt hochgehen. Ich meine, überlegt euch das mal, was das für eine Scheiße für die Mannschaft und das ganze Umfeld wäre, wenn man jetzt auf einmal nochmal auf den Relegationsplatz fällt. Ich meine, klar, am Ende nimmst du die Relegation als gar nichts. Aber stell dir mal vor, du musst am Ende ernsthaft gegen, was ist da oben? Sandhausen oder Hannover? Dresden, deine ganze Saison verteidigen und verkackst es am Ende. Das oder Düsseldorf oder was auch immer. Was das für ein unglaubliches Ding wäre, direkt hochzugehen. Und klar haben die jetzt was zu verlieren, aber dann muss man natürlich sagen, das wird jetzt leider die letzten Spiele auch nicht besser. Also im Gegenteil,
nee, klar,
das wird jetzt eher noch dramatischer.
Ja, da musst du, natürlich, da musst du jetzt vor allem, wenn wir jetzt die Situation, können wir später noch besprechen mit Higuchi, die ist ja nochmal eine Sondersituation, gerade für die FCK unter Umständen vielleicht. Da gebe ich dir recht, Paul. Ich glaube, da musst du jetzt halt einfach, also da zählt jetzt mehr als Ballspielen, glaube ich, nur auf dem Platz, sondern halt auch dich jetzt nochmal sammeln in der Länderspielpause und mental noch darauf vorbereiten, was da jetzt alles kommen kann, weil ich weiß nicht, wer vorhin gesagt hat, ist halt dritte Liga, du kannst halt auch gut und gerne, wenn du keinen guten Tag hast, mal gegen Gegner wie jetzt Duisburg oder Würzburg verlieren, aber das ist halt immer drin. Deshalb glaube ich jetzt, dass jetzt diese letzten 6, 7 Spiele, 8 Spiele, merkst du schon, dass der Kopf dazukommt, Paul, was du eben gesagt hast, bei dem Spiel in 60, da glaube ich, war so exemplarisch, dass man schon mal ein bisschen nachgedacht hat, nach 2 Minuten führt man 1-0 und dann haben sie sich ja fast nur noch hinten reingestellt und haben die Löwen spielen lassen. Dass dann das 2-1 fällt, 5 Minuten vor Schluss nach dem Standard, okay, das ist unglücklich, aber ich fand es zwar nicht ganz unverdient. Da habe ich so das erste Mal gedacht, jetzt denken sie so ein bisschen nach, wenn wir das heute gewinnen. Ich weiß nicht, korrigiert mich, aber wenn sie das gewonnen hätten, wären sie ja 7 Punkte, glaube ich, vom 4. gewesen. Das wäre ja schon ein Riesenschritt gewesen, ja. Das hatte ich so das Gefühl, da wird jetzt schon ein bisschen nachgedacht. Danach, ich weiß nicht, danach hat die Mannschaft halt immer dieses drin, das ist ja auch positiv, dass es sich halt nach einer Niederlage wieder sammeln kann und das nächste Spiel dann irgendwie gewinnen kann, wie damals gegen Würzburg, dann in Saarbrücken gewonnen. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man halt trotzdem sieht, okay, die können sich nochmal sammeln und können es dann wieder umdrehen in gewisser Weise. Deswegen verstehe ich diese Bedenken schon ein bisschen, aber die gesamte Saison, muss man halt sagen, gibt es halt noch nicht so ganz her, weil, ja...
Naja, aber also ich muss da Paul ein bisschen recht geben, weil ich fand, dass man über lange Zeit so gut in Form war, dass das eigentlich sehr häufig sehr souverän wirkte. Ja? Man hat viele Spiele am Stück auch mal gewonnen gehabt und man hat sich da eigentlich wenig, mal vielleicht jetzt von dem Würzburg-Spiel, dann abgesehen, wenig Ausrutscher geleistet. Und das lief eigentlich bis nach dem Magdeburg-Spiel oder bis zum Magdeburg-Spiel ziemlich gut. Und auch da fand ich, das 2-2, das hättest du eigentlich gewinnen sollen, das Spiel. Ja? Also war es eigentlich besser als Magdeburg. Okay, nur 2-2 gegen einen souveränen Tabellenführer kann man aber auch mitnehmen. Aber dann im Derby warst du dann schon nicht mehr die bessere Mannschaft. Und da hatte ich dann schon den Eindruck, okay, das wirkte nicht so souverän. Und gut, das Spiel ging dann 0-0 aus. Das war dann auch in Ordnung irgendwie. Aber es war jetzt nicht so, dass man da näher am Sieg dran war als der Waldhof. Und dann, ja, gegen Verl tat man sich eine Zeit lang schwer, dann die Niederlage bei 60, auch wenn man dann, klar, dann gewinnst du das Spiel in Osnabrück irgendwie, aber wie, weiß eigentlich auch keiner so ganz genau. Dieser Beut-Faktor dann vielleicht, ja, dann gegen Havelse. Also es wirkt nicht mehr souverän, man ist nicht mehr, selbst wenn man jetzt nur noch einen Unentschieden holt, dann eigentlich sagst du, oh, das war jetzt aber irgendwie einfach Pech. Eigentlich hat man super gespielt, sondern es war dann vielleicht auch eher glücklich oder leistungsgerecht. Und so ein bisschen ist ihnen so die Souveränität und diese Sicherheit auch vielleicht in der Abwehr ein bisschen abhanden gekommen. Und das macht dann schon ein bisschen nachdenklich. Also einen selbst und vielleicht auch die Spieler. Und da wird man dann halt auch mal schauen müssen, jetzt, dass man in der Länderspielpause das Fundament eben legt, um wieder eine Sicherheit auch zu haben, die man vorher ausgestrahlt hat. Und ich glaube, dann wird man das relativ souverän runterspielen. Aber wenn du jetzt wieder, weiß nicht, gegen Duisburg dich schwer tust und dann vielleicht nur ein Unentschieden holst, irgendwie mit Pech oder sonst was, ja, weiß ich nicht. Das wird halt eine ganz enge Sache dann auf jeden Fall bis zum Schluss bleiben und dann zählt wahrscheinlich, wer die besseren Nerven hat. Und ich weiß nicht, ob wir das sind. Das muss man dann schauen.
Ja, ja, vor allem musst du sehen, wir haben zwar, oder ich habe dann auch mal gesagt, das Restprogramm ist eigentlich recht dankbar. Du hast jetzt dann nur noch dieses eine direkte Duell mit Saarbrücken und Braunschweig, die ich jetzt momentan so als den stärksten Konkurrent sehen würde. Die spielen ja noch gegen Osnabrück, haben sie jetzt gespielt. Die spielen noch gegen Magdeburg. Die spielen noch, gegen wen spielen sie denn noch? Die
hatten auch noch einen. Freiburg, glaube ich, auch, oder?
Ja, also hatten auch noch ein ziemlich unangenehmes Ding. Ja, das ist schon so, aber ich meine, Laudern spielt jetzt gegen Duisburg, für die geht's gegen den Abstieg. Laudern spielt gegen Würzburg, für die geht's genauso gegen den Abstieg. Saarbrücken wird ein heftiges Ding. Ey, Wiesbaden auswärts, das war immer so ein bollennerviges Spiel. Übrigens, ich könnte mir vorstellen, dass der 35. Spieltag, dass der ganz, ganz entscheidend wird, weil da Laudern in Wiesbaden spielt und Braunschweig spielfrei hat wegen der Türkgücü-Kiste. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich würde inzwischen echt nicht mehr das nochmal wiederholen, dass das Restprogramm dankbar ist, weil irgendwie es geht jetzt eh, es wird jedes Spiel jetzt echt brutal, glaube ich. Ja,
muss gerade Paul gerade kurz korrigieren, Braunschweig spielt nicht mehr gegen Freiburg, die spielen noch gegen Havelse in Wiesbaden, gegen Würzburg, gegen Magdeburg in Meppen und gegen Köln, also das finde ich auch relativ einfach vom Papier, muss ich ehrlich sagen.
Ja, dann war es wahrscheinlich Wiesbaden, was ich noch dachte, ist unangenehm, weil es halt für den FCK immer unangenehm war. Ja, was vielleicht dann wirklich so ein bisschen Mut machen kann, Braunschweig spielt dann in Osnabrück und spielt halt nur 1-1. Und Laudern gewinnt halt dieses Spiel. Und vielleicht ist das halt genau diese Kleinigkeit, die dann am Ende doch den Ausschlag irgendwie gibt. Ich würde nur sagen, für unser aller Seelenheil und Frieden, lass es bitte nicht vom letzten Spieltag abhängen. Weil, also ich stelle mir das die Hölle auf Erden vor, wenn du dir da als Spieler und Mannschaft, Spieler und Fans, wenn du dann da quasi hockst und du hast 2 Punkte Vorsprung auf Braunschweig, musst einfach hoffen, dass die jetzt zu Hause gegen Viktoria Köln nichts reißen. Das ist ja, also es ist absurd bescheuert, diese Situation.
Ich will gerade noch kurz einwerfen in die Diskussion, in der FCK sind halt in der Jahrestabelle Erster, ne? Dritte Liga 2022, in der Rückrunde 2, dann punktgleich mit Magdeburg. Also ist halt echt eine Diskussion auf hohem Niveau, ne? Oder wir jammern jetzt ein bisschen auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ja. Ne?
Vielleicht leidest es aber einfach so dran, weil du halt die Luft dünner wird.
Ja, klar, natürlich.
Das liegt aber vor allem daran, also das würde ja wesentlich besser aussehen, wenn wir halt nicht so einen schlechten Saisonstart gehabt hätten. Genau. Ja? Aber jetzt musst du halt so liefern, um überhaupt aufsteigen zu können. Und wenn du dieses hohe Niveau dann eben nicht bis zum Schluss halten kannst, ja, dann wird es halt sehr, 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 sehr eng.
Genau, das ist genau das, was ich immer meinte. Du hast dir deine Krise in diesem Jahr halt gleich zu Anfang genommen. Und ich meine, ich glaube, keine Mannschaft, vielleicht jetzt Magdeburg mal ausgenommen, wobei die jetzt, finde ich, auch gerade nicht mehr so voll im Rausch sind, aber ich meine, die können sich's noch mehr leisten als alle anderen. Aber du rauschst nicht durch so eine Saison durch und spielst auf konstant geilem Level. Aber das ist jetzt eben genau das Ding. Du darfst dir jetzt halt nicht leisten, nochmal in so eine Phase zu rutschen wie ja, am Anfang, oder ich traue es mich halt gar nicht zu sagen, wie damals 2015, als du halt eine riesen geile Ausgangslage komplett weggeschmissen hast. Ja, aber jetzt schauen wir mal. Also es wird spannend. Was ich ja ganz gut finde für den FCK, glaube ich, ist der Kader. Das sagen wir ja immer wieder. Du hast halt, finde ich, und daher kommen, glaube ich, auch nochmal diese Booster zur Halbzeit ganz oft. Du kannst halt personell immer auf wahnsinnig hohem Niveau nachlegen, finde ich. Also das ist schon ein gutes Ding, was der FCK da hat in diesem, in diesem stimmt. ganzen Ding. Also ja, ich bin sehr gespannt.
Ich muss mich übrigens entschuldigen, weil es eben so geknallt hat. Meine Katze wollte gerade auf den Kratzbaum und die, ja, ich sag mal, wenn sich der Körper in Bewegung setzt und Anlauf nimmt für ganz nach oben, dann wackelt der vielleicht ein bisschen.
Kenn ich. Ja, den musst du an der Wand festmachen.
Paul, wieso kennst du das?
Na, wenn ich irgendwie Anlauf nehme, wackelt auch alles.
Ich habe gerade bevor Daniel gesprochen hat, habe ich gedacht so, ich habe noch überhaupt keinen Strich gemacht bei der Betzebutz. Und dafür kriegt der Paul jetzt einfach einen, damit wir mal irgendwie
losgehen. Aus Prinzip
so. Was Paul gesagt hat, 2015, das ist halt immer so, ne? Es schwirrt halt schon im Hintergrund so ein bisschen mit, das musst du halt echt so sagen, weil das ist, glaube ich, auch so die große Angst, dass es jetzt halt wieder schief geht.
Ja, das weiß ja von den Beteiligten keiner mehr. Eben, ja, die waren da zum Teil noch nicht mal auf der Welt. Also das ja. ist ja.
Nein, ja, aber es ist einfach. Es geht überhaupt nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt, die Mannschaft macht das wieder oder der Mannschaft passiert das wieder. Aber ich finde, man hat als Fan so ein Gefühl einfach. Ja. Und ich bin ja eh Anhänger der These, dass dieses Saisonfinale 2015 ganz, 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 ganz viel kaputt gemacht hat, so auch für die Jahre danach, was so Emotionen und emotionale Bindung und was weiß ich was angeht. Deswegen, keine Ahnung. Ich hatte neulich wieder so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Couch-Handy-Moment, wo ich dann einfach angefangen habe, auf YouTube mir wild einfach irgendwelche Lautern-Videos anzuschauen. Also völlig bescheuert. Ich habe irgendwie so einen 5-Minuten-Doku-Beitrag zum Fritz-Walter-Stadion gesehen, dann irgendwie die SWR-Doku Fritz-Walter-Stadion, dann war ich auf einmal bei irgendwelchen Spielen von 2012, 2010 und was weiß ich. Und ja, dann landest du halt dann auf einmal auch wieder bei 2015 bei dem Ingolstadt-Spiel oder so. Und das löst, ey, also ich will das jetzt auch nicht übertreiben, also, ne, aber das Paul, löst
geht's aber,
schon,
geht's aber
schon
wieder sowas gut.
Aus. Ja, mir geht schon gut.
Das hört sich für mich schon nach einem psychischen Notfall an.
Vielleicht, nein, vielleicht. Das ist
posttraumatische Belastungsstörung.
Das ist tatsächlich ja manchmal so ein
weil,
Moment, wo...
Weil unser Podcast spezifisches Gesundheitsmanagement, das löst jetzt aus. Also.
Na, ich kann euch sagen, es endete damit, dass mir der Wertefilm vorgeschlagen wurde und da habe ich gedacht, also
so schlimm hast du ausgemacht.
So schlecht kannst du ja noch nicht gehen, nee, gell?
So schlimm ist es jetzt echt noch nicht.
Ja.
Ach, kein ja Wunder, dass da.
Aber war es nicht in Wirklichkeit so, dass du auf der Couch saßt und dann war die Sache, ah, du musst dich vielleicht um den Nachwuchs kümmern und dann, ach ja, nee, Schatz, kann nicht, ich bin am Arbeiten.
Aber, ja,
genau. Und guckst dann genau Fußball-YouTube-Videos.
Also ja. Paul, du schaust den Werdefilm bei YouTube oder du bekommst den angeboten von YouTube. Stefan Kunz trifft sich mit unserem Trainer. Gibt es da eine Verbindung?
Wie kann das sein? Der trifft sich mit Marco Antwerpen. Wie kann das sein, dass die WM-Qualifikation nicht schaffen, die Türkei? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Ich dachte bisher die ganze Zeit, dass der Stefan Kunz was von seiner Oma erzählt hat, aber eigentlich schon, dass ich schon Tipps hole.
Genau.
Ja, Stefan Kunz hat in der WM, im WM-Playoffs auch so einen 2015-Moment ein bisschen gebaut, wenn ich mir das so anschaue mit dem Elfmeter da am Ende.
Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl.
Aber Paul, es wundert mich ja jetzt nicht, dass du den, ich sag mal in Anführungszeichen, negativen Part in der Diskussion übernommen hast, wenn du dir die ganzen Videos davor reingezogen hast.
Ja, gut, das erklärt alles. Ja.
Also manchmal,
die Ausgangssituation bei der Türkei war ja schon ähnlich wie 2008, aber nicht so erfolgreich. Ne?
Ja. Witze, ja. Ja, absolut. Ja, aber keine Ahnung. Auf jeden
aber
Fall.
Er hat halt, also eigentlich ist es ja so, er kann über Wasser gehen, aber ja.
Wäre jetzt so auffällig, wenn das jetzt auch noch macht.
Ja.
Jetzt zurück nochmal zum FCK. Ich will da jetzt auch gar nichts herbeireden. Ne? Ich meine, nach den...
Ich finde das echt gut, dass wir mal so eine breite Diskussion haben.
Schreibt es auf, ja.
Nichts herbeireden.
Ja, schreibt es mal auf, weil es ist halt mal so, es muss ja immer jemand für irgendwas die Schuld haben.
Ja, ich weiß schon. Ja. Ich weiß schon genau, was in 4 Wochen passiert.
Genau. Ja,
wie konnte man gegen Duisburg 0-2 verlieren? Wie konnte man in Würzburg unglücklich am Ende durch einen Poirier-Elfmeter 0-1 verlieren?
Und, da es ja dann immer so ist, wenn niemand schuld ist, dann sind eben die Umstände schuld. Ich hätte aber gern, dass der Paul schuld ist. Schreib das bitte auf.
Machen wir dann so.
Ich notiere mir mal. Es ist
besser, wenn Paul schuld ist.
Paul ist schuld.
Schuld.
Ja. So. Denke, ist okay. Da weiß ich noch auch. In 4 Wochen, was ich damit meine. Das passt.
Ja. Paulus Schuld ist auch der Sendungstitel.
Ja.
Ja, das super, ist der
danke.
Er wird dann auch wegen hier Corporate Identity und so weiter auch seinen Twitter-Account von Paul Geden, Paul Schuld, ändern.
Oh mein Gott.
Wisst ihr vielleicht, warum ich auch Angst habe? Ja. Mich hat neulich jemand darauf aufmerksam gemacht, was ist, wenn der FCK wieder in die zweite Liga zurückkehrt, wird dann FCK-TV reaktiviert.
Oh ja.
Und ich habe gerade damit abgeschlossen.
Ja, aber du hast doch da noch Kohle drin. Du musst
nein, hat er eben nett.
Du bist Patient Null quasi.
Nein, das Problem ist einfach, dass das ganze Thema ja schon längst abgewickelt ist.
Ja, eben.
Spätestens durch die Insolvenz, ja. Weil vorher hat man sich ja wegen den 5,50 Mark gewunden, wollte die dem Paul ja nicht auszahlen. Dann kam ja Gott sei Dank die Insolvenz. Und wenn die jetzt diese Wunde wieder aufreißen würden durch ein neues FCK-TV in der zweiten Liga, das wäre schon fies.
Ich finde einfach, sie sollten so lösen. Ich meine, Paul ist ja Journalist. Die sollen Paul einfach einstellen, dass er FCK-TV macht. Ja, er wird CEO FCK-TV und dann geht die Sache
geht wirtschaftlich in die eigene Tasche. Es ging ja auch nicht um die es ging auch nicht um die 5,30 Mark damals, sondern es ging mir einfach um die Kommunikation. Das ist das, was mich bis heute wütend macht. Das macht mir auch jetzt schon wieder wütend. So kannst du nicht umgehen mit deinen Leuten. Das geht so nicht. Du kannst nicht Wochen, Monate lang sagen, wir informieren euch, wie ihr euer Geld zurückkriegt. Ich sage es nochmal und ich sage es immer wieder, wenn ich mich als Privatperson sehe und denke, dann hätte ich diese 5,30 Mark, ich hätte noch aufgerundet auf 10 Euro. Ja? Ich hätte gesagt, komm, und ich lege noch einen 5 € oben drauf. Aber das Problem ist, dass einfach wochenlang es immer hieß, wir werden hier informieren, es ist passiert nichts, null. Und so gehst du nicht mit deinen Leuten um. Das geht einfach absolut nicht. Und deswegen rege ich mich so darüber auf. Und deswegen rege ich mich jetzt auch schon wieder darüber auf.
Paul, seit wann bist du FCK-Fan?
Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich sag dazu nichts mehr jetzt. Ich möchte jetzt auch wieder in meine professionelle Sicht
ja, wechseln. Ich bewundere bin jetzt das ja. Ne? Du bist ja so lang schon FCK-Fan. Wahrscheinlich Standardantwort, sei du denken kannst. Nur, dass du dich über mangelnde Kommunikation noch so aufregen kannst, das ist schon...
Ja, ich krieg es auf. Ich werde mich nie damit abfinden können.
So. Das merkt man irgendwie.
Ich finde, er geht ja ganz über souverän mit um. Also.
Absolut. Er lässt sich nicht herausfordern.
Das perlt einfach an ihm ab. Also, das hat er
Emotionen sind ein Fremdwort für ihn.
Ja, ich kann es auch förmlich fühlen, wirklich.
Also. Ja. Das ist so dieser, es gab doch vor ein paar Wochen diesen Tweet auf Twitter, wo drin stand, nennt ein Thema, bei dem er aus dem Stegreif 15 Minuten referieren könnte. Das ist das von Paul.
Ja.
Nein, ich wechsle jetzt wieder meine professionelle Sicht. Wollen wir mal über die gegenwärtige Form von Hikmet Şıfcı und Felix Götze sprechen?
Naja, können wir machen. Felix Götze war in Freiburg schlecht, Hikmet Şıfcı war in Freiburg gut. Naja, war Spaß beiseite. Şıfcı hat sich echt gesteigert.
Hey, Qualitätspodcast, geil.
Aber ohne Witz, oder? So können wir es einfach wegbügeln. Zack, ja, zack.
Ich finde auch, abgelegt. Also viel mehr weiß ich darüber auch gar nicht.
Ja, viele haben jetzt hier gedacht, wer ist es überhaupt? Aber okay, aber...
Wer?
Nee, Spaß beiseite. Paul, das stimmt. Ist aber eigentlich gut, dass du es angesprochen hast. Das ist mir nämlich, als eben jemand gesagt hat, zweite Halbzeit mit den Wechseln, dann, ich glaube, der Matthias war das, das stimmt, als Hick mit Chivci dann drin war, war echt viel mehr Zug drin und auch viel mehr Körperlichkeit im Spiel.
Ich fand, ich so, der hat einen enormen Unterschied gemacht im Mittelfeld.
Genau,
der hat Bälle erobert, der hat die verteilt.
Mein Gefühl ist momentan irgendwie so, Felix Götze ist mehr wert, wenn er eingewechselt wird, so nach 60 Minuten fürs Spiel nochmal anzukurbeln, wie wenn er von Anfang an spielt. Ich weiß aber nicht, woran das liegt, weil jetzt hat er in Freiburg von Anfang an gespielt, da hast du halt gedacht, okay, irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht täuscht mich auch vollkommen, aber die Körperlichkeit oder er hat so ein bisschen Respekt gehabt vor der Körperlichkeit so von Freiburg.
Ja, aber wo kommt denn da die Körperlichkeit her? Ja,
von der Truppe im
Durchschnittsalter von 5,8.
Ich fand, der war halt einfach schlecht. Und als Chivci dann drin war, konnten sie ja viel früher in der gegnerischen Hälfte Bälle erobern. So. Und dann war das Spiel halt viel weiter vorne in der zweiten Halbzeit. Deswegen, mein Gefühl ist so momentan, wenn Götze eingewechselt wird nach 60 Minuten, ist er mehr wert, um das Spiel nochmal anzukurbeln, wie wenn er von Beginn an spielt.
Also ich glaube, also einmal beim Götze und Freiburg würde ich sagen, also der Mann hat schon so viele gute Spiele bei uns gehabt, der darf wirklich mal ein schlechtes haben. Also so, das ist
alles gut.
Mit den Einwechslungen, ehrlich gesagt, muss ich sagen, Chivci wurde ja auch eingewechselt gegen Freiburg und hat dann irgendwas gebracht. In Mannheim hat er eine Dreierkette hinten gespielt, das war für mich ein totaler Flop irgendwie. Und Osnabrück, in diesem Spiel bin ich einfach nicht schlau aus dem geworden. Der hat super geile Momente, Übersicht und Pässe. Und im nächsten Moment baut der, also um es auf gut zu sagen, scheiße, also spielt ein Fehlpass komplett hanebüchen irgendwo hin. Fehlpässe, was weiß ich. Also wenn der Typ die Konstanz hätte und also quasi seine gute Leistung, die er wirklich oft hat, oder seine hellen Momente, wie auch immer man das nennen möchte, wenn er das mal echt konstant bringen würde, der würde sowas von nicht in der dritten Liga spielen. Aber weil er es eben hat, spielt er natürlich bei uns. An dem Punkt nur Chivci, Götze und so weiter und so fort, das wird auch nochmal ein Thema, über das man jetzt gar nicht spricht, ne? Die Kaderplanung, da laufen die Verträge von einigen sehr interessanten Leuten aus. Also Götze wegen Laie natürlich, Chivci, der Vertrag läuft aus, Raab, Redondo, Kraus, für mich der Schlüsselspieler schlechthin, Hercher läuft der Vertrag aus. Winkler, also ich meinte mit Schlüsselspieler schlechthin, Hercher war damit gemeint, nicht Kraus. Dazu dann noch so Leute wie Sessa.
Ja,
das wird auch noch sehr spannend. Das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Klar, jetzt sind andere Sachen wichtiger, aber das ist schon interessant.
Ja, ich glaube, zum Beispiel bei Hercher wird es ja davon abhängen, ob du aufsteigst. Ja?
Der kann ja auch,
glaube ich. Ich glaube halt nicht, dass der ein Erstligist, glaube ich, wird er nicht anklopfen. Nein. Und wenn du aufsteigst, hast du da gute Karten.
Gleiche bei Raab.
Auch wenn ich ja sagen muss, dass ich Raab jetzt gerade in der Rückrunde nicht mehr so stark sehe, zum Teil, aber das hast du dann bei einigen Spielern, bei Sessa zum Beispiel, ja, ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Liga noch viel von ihm zu sehen bekommen, also von daher, der ist dann
nicht. Nee, ich glaube auch so ein Kraus wird in der zweiten Liga dann tatsächlich neues Ding. Ich meine, der bringt dafür dann halt natürlich die Erfahrung mit, aber das wird auch spannend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der zweiten Liga mit Kraus und Winkler da dann noch sehr, sehr weit kommst. Aber jetzt machen wir vielleicht schnell mal wieder einen Punkt, bevor wir jetzt schon über den Kader in der zweiten Liga sprechen, bevor es überhaupt...
Ich glaube, da müssen wir sowieso gesondert nochmal drüber reden, wenn klar ist, was für eine Klasse die nächstes Jahr spielen.
Genau, das meine ich.
Ich glaube nämlich einfach zum Abschluss zu bringen, dass da von verschiedenen Parteien halt einfach gesagt wird, wir warten jetzt mal ab, was da passiert und dann gucken wir mal. Ich glaube einfach so relativ einfach ist die Geschichte.
Und
wir müssen es ja auch nichts vormachen, Entschuldigung, Paul, dass halt Leute wie Hercher, Raab, die beiden jetzt mal zu nennen, Kraus von mir aus, dass die vielleicht auch andere Angebote haben noch, ja, und jetzt halt erstmal abwarten, was halt da passiert mit dem FCK.
Genau, und ich wollte auch nur sagen, es ist ja auch absolut legitim zu sagen, jetzt schauen wir erstmal, wie die Saison ausgeht.
Absolut.
Ich meine, so ein Hercher, seit wann ist der jetzt in Lautern? 2019, der war, glaube ich, nicht direkt am Anfang da, ne? Der hat jetzt auch dann drei Jahre dritte Liga mit dem FCK mitgemacht, dass dann der jetzt vielleicht sagt, also ich kriege jetzt vielleicht noch einmal die Chance, in die zweite Liga hochzukommen, die muss ich jetzt, sonst kann ich auch absolut verstehen. Und,
ja, klar.
Wie gesagt, die letzten Jahre hat er natürlich auch nicht immer geglänzt, aber der hat ja nun wirklich, also ist über so ziemlich jeden Zweifel irgendwie erhaben, finde ich.
Stimmt.
Der wurde von Jahr zu Jahr stärker, würde ich sagen.
Absolut, absolut.
Aber wenn wir jetzt sagen, man soll sich jetzt fokussieren auf Saisonfinale, dann können wir halt nicht sagen, jetzt müssen wir erstmal Vertragsverhandlungen oder so geführt werden und alles verlängert werden. Das ist halt unrealistisch einfach. Das wird darum nicht passieren.
Ja, ganz nebenbei hast du, glaube ich, dann natürlich auch so ein bisschen Unruhefaktor, wenn du jetzt anfängst mit den neuen. Also, Alter, das ist, wie gesagt, darüber müssen wir uns ja gar nicht, groß unterhalten. Das
wäre natürlich knapp.
Einfach schnell aufsteigen oder frühzeitig aufsteigen.
Und dann unterschreiben, zack, zack.
Auf dem Feld noch.
Dann kann man.
Nach einem Kasten Bierintus, komm hier, Hecke, komm, unterschreib mal. Ah ja, das kann man lesen, alles klar.
Genau.
Was ja auch noch dazu kommt, wenn man den Aufstieg, wenn der denn kommt, möglichst frühzeitig oder wenn man möglichst frühzeitig Klarheit haben möchte, kommt ja nämlich diese Geschichte mit Türkgücü München dazu. Also Türkgücü hat ja aus dem, also Türkgücü hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, weil ist kein Geld mehr da. Das fällt einem halt auch während der Saison einfach so auf. Also da hat irgendjemand beim DFB anscheinend gepennt.
Naja, das sollten wir jetzt hier vielleicht gerade nicht unbedingt sagen.
Ja, gut, aber da so musst du trotzdem, also Matthias musst aber trotzdem ein bisschen Unterschied musst du halt schon machen, finde ich schon. Aber Daniel,
nee, das ist klar, aber wenn Daniel sagt, ja, denen fällt jetzt im Jahr auf, dass nicht mehr so viel Geld da ist.
Was ich schwierig fand, ist einfach, weil Daniel gesagt hat, DFB pennt. Ist ja klar, dass die Schuld von sich weisen, so, aber wenn halt jemand, wenn es so war, was da erzählt wurde, dass die halt 3 Millionen eingereicht haben, als um über die Saison oder über die Saison zu kommen und haben dann auf einmal 5 Millionen Ausgaben. Also das ist halt irgendwie Federnsystem, so ein bisschen, würde ich sagen. Einfach so.
Das ganze Ding ist doch völlig wild. Also da kann ich mal jetzt vielleicht auch mal auf den Kicker verweisen. Da geht es jetzt auch nochmal um die Lizenzierung allgemein, die dann, also das Lizenzierungsverfahren allgemein, was da mal auch ein bisschen von außen begutachtet wird. Ich glaube zwar nicht, dass der DFB in letzter Konsequenz dann wirklich was dafür kann, aber es sollte zumindest anders sein, mal zu gucken, ob man vielleicht nicht doch nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen muss. Also wie du sagst, Flo, 3 Millionen Etat, wenn du dir den Kader anschaust, ich finde, es ist völlig logisch, niemals wirst du den damit bezahlen können. Dann auch noch 3 Cheftrainer. Keine Ahnung. Ich fand das nochmal so krass. Ich habe das jetzt erst nochmal so richtig alles nachvollziehen können, dass die ja wirklich an einer Bezirkssportanlage trainieren. Also, aha, das kann doch nicht wahr sein, dass deren Geschäftsstelle wohl wirklich nur ein Container ist. Also einfach so ein Einzimmer-Container, der da steht, das ist unsere Geschäftsstelle. Ich weiß nicht, vielleicht musst du da wirklich auch in der Hinsicht mal seitens des DFB dann einfach so ein paar Standards schaffen, um da irgendwie ein bisschen Seriosität
gesundes Wachstum.
Ja, genau. Dann frage ich mich, Paul, das ist halt völlig konträr, was du jetzt gesagt hast mit den Trainingsbedingungen und dann spielen sie im Olympiastadion in München.
Ja. Was wahrscheinlich auch nicht gerade für 3,50 € mal
eben genau, so was völlig überdimensioniert ist und so, ja, und da denkst du dir dann halt, okay, was ist
hier? Naja, gut, aber los? Ich meine, sie wollten ja woanders spielen, aber
viel zu groß und halt zu teuer, das ist halt so.
Naja, aber war das nicht sogar noch die Geschichte mit Nordrhein-Westfalen damals?
Ja,
die haben doch ganz am Anfang gesagt, dann gehen sie halt nach Nordrhein-Westfalen. Also das ist doch cool, dann auch albern. Keine Ahnung. Das Ding ist ja, dass das mit Türkgücü sich auch echt ewig angebahnt hatte. Wenn ihr euch erinnert, vor einem Jahr hieß es ja schon irgendwie, da gibt es irgendwie wirtschaftliche Schwierigkeiten und finanzielle Probleme. Ich glaube, der DFB müsste da einiges mal überdenken, aber in allererster Linie ist es natürlich auch eine Monsterblamage echt für den Verein. Das muss man einfach mal so sagen. Also was?
Ja gut, der Verein mit einer Geschäftsstelle, die aus einem Container besteht, wen willst du da blamieren?
Genau, also, ja, das ist natürlich richtig. Das ist letztlich.
Im Endeffekt ist das ja so gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er einen Typ halt das die ganze Zeit Geld gegeben hat und die haben es offensichtlich dann mal eine Saison lang ziemlich gut gemacht oder zwei, keine Ahnung. Und sind dann in der dritten Liga plötzlich gelandet. Also das Problem ist halt, wenn du dann, wenn sich das alles darauf fußt, dass halt einer dann das Geld gibt und dann musst du halt darauf hoffen, dass das auch immer weiter fließt. Ja, das kann halt schief gehen. Ne? Und ich glaube, das ist dann jetzt auch passiert. Und wenn du dann dazu auch noch mehr ausgibst, also eigentlich ausgeben solltest, ja, schlecht.
Ja, ich finde, wie Paul gesagt hat, ganz ehrlich, man hat ja schon mit KFC Uerdingen letztes Jahr diesen Warnschuss gehabt, obwohl die noch fertig gespielt haben. Aber
meine, man weiß ja im Fußballgeschäft, welche Vereine da unterwegs sind. Und Paul, was du auch gesagt hast, eben, es hat sich ja schon angedeutet, also es war jetzt keine große Überraschung, dass es passieren kann. Da hätte man halt schon ein bisschen genauer hinschauen können und sich einfach so einfach zu sagen, ja, die haben 3 Millionen eingereicht und am Schluss hatten sie 5, das finde ich halt einfach zu leicht. Da muss man halt, da müsste man halt einfach genauer hinschauen, dass man halt einfach als Spielbetreiber dieser Klasse halt gewährleistet, dass die Liga halt mit 20 Mannschaften zu Ende geht und dass jetzt nicht sowas passiert, was jetzt hier passiert ist.
Ja, ich muss einmal einhaken, was Matthias gesagt hat, finde ich jetzt so nicht richtig. Also, dass er jetzt sagt, also dass du jetzt sagst, Matthias, dass Lautern da, also dass das in Lautern ja genauso gewesen wäre. Also als Lautern damals.
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mich nur auf deinen einen Satz bezogen und fand den, ich weiß nicht, einfach zu sagen, jetzt ist das Geld plötzlich weg. Ich meine, klar war das bei uns eine ganz andere Situation, weil das mit Corona war. Aber wenn wir jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gerade, ich will es noch ganz kurz zu Ende sagen. Dinge, die jetzt gerade genannt wurden, zum Beispiel vom Flo, die haben mehr Geld ausgegeben, als sie eigentlich hätten sollen und deswegen ist es dann ausgegangen. Oder was ich gesagt habe, ja gut, da war dann halt einer, hat das Geld gegeben, aber eigentlich war das halt vom Konstrukt her so, dass die auf jeden Fall Geld verlieren mussten. Ja? Das sind halt beides Dinge, die bei uns dann auch der Fall waren. Ja? Uns gibt es deswegen, weil es offensichtlich um den Verein herum Leute gab, die dann eben dann bereit waren, das zu übernehmen und weil man vielleicht nicht bereit war, uns vorher die Lizenz dann doch zu verweigern, weil im Endeffekt war es auch von Anfang an klar, wir verlieren pro Saison, kostet uns das 5 Millionen, bei einem Etat von 5 Millionen. Das heißt, du brauchst immer jemand, der das Geld reinhaut, sonst kann das bei uns in der dritten Liga halt nicht funktionieren. Und das waren dann halt so die Probleme. Und dann kann man nicht, also finde ich es ein bisschen schwierig, aus der Warte dann zu sagen, ja, das müsste der DFB mal besser machen und sonst wo, weil dann hätte das in Lautern vielleicht auch anders aus können, sage ich mal. Aber vielmehr will ich, also ich will nicht sagen, dass die Situation das gleiche ist. Das war nicht meine Intention.
Naja, letztlich, glaube ich, kann man schon aber sagen, dass, also ich sehe da schon ein bisschen Unterschied noch zum FCK. Ich meine, ihr habt jetzt, oder wer hat es gerade gesagt, Flo oder Matthias, du, dass das letztlich von einem Typ abhängig war. Ich weiß zwar auch nicht genau, wie das geht ja wahrscheinlich dann auch mit irgendwelchen rechtlichen Dingen einher, wie man sowas irgendwie ausschließen kann, aber da ist ja ganz offenkundig auch kein anderer irgendwie in die Bresche gesprungen und der Verein ist halt einfach nicht gewachsen. Das war das Ding, was sich da einer halt erträumt hatte und der Mäzen-Präsident-Investor hat doch auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit gesagt, also er würde jetzt gern bitteschön auch in die zweite Liga gerne aufsteigen und das hat er jetzt wahrscheinlich gesehen, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Ich finde, das ist schon eine Nuance ein bisschen anders als zum FCK, aber klar, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, haben wir aber viel mehr ausgegeben, als sie konnten. Ich meine, müsste man wahrscheinlich in Lautern dann auch ein bisschen vorsichtiger einfach sein mit
so. Genau.
Aber das sagt ja auch keiner. Ich finde es auch im Übrigen, das muss ich jetzt auch kurz sagen, ich finde es im Übrigen sehr angenehm. Ich verstehe das sehr gut, dass man sich in Saarbrücken darüber natürlich sehr krass aufregt. Ich meine, überlegt euch das nur mal. Es würde jetzt dem FCK jetzt einfach von jetzt auf gleich 6 Punkte mal eben abgezogen werden. Aber ich finde es gut, dass man beim FCK da jetzt gerade mal ein bisschen den Ball flach hält. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass am letzten Spieltag ihr ein schönes Heimspiel verloren geht und du zugucken musst, wie die Konkurrenz spielt. Ich weiß nicht, wenn es da um den Aufstieg geht oder wenn da der Aufstieg gefeiert wird, dann wären da aber sicherlich auch nochmal 40.000 Leute da. Das ist auch eine nette Stange Geld, die du da nochmal hättest holen können, die dir jetzt nicht in die Tasche wandert. Aber ich finde es da, wie gesagt, gerade ganz gut, dass man da den Ball ein bisschen flach hält.
Ja, ich finde, man kann irgendwie beide Seiten verstehen. Also das, was Saarbrücken macht, ist natürlich so das oberste Regal, zugleich mit rechtlichen Schritten und so anzukommen. Aber ich kann es irgendwo auch verstehen, weil man muss ja auch mal sehen, Mannschaften, die in der dritten Liga sind, halt nicht auf Rosen gebettet und die müssen dann halt dahin fahren zu so einem Spiel, müssen im Hotel übernachten und geben da auch Geld aus und am Schluss fahren die Spieler aus der Wertung. Also praktisch ist es halt, wie soll ich sagen, verschenktes Geld gewesen für alle Mannschaften, die halt jetzt schon gespielt haben. Deshalb kann ich beide verstehen, aber Paul, ich gebe dir recht, sehe ich ähnlich. Ja, ich finde auch, dass der FCK da gut reagiert hat und da mal den Ball flach hält und es muss ja nicht so kommen, dass man, hoffentlich kommt es nicht so, dass man am letzten Spieltag auf der Couch zugucken muss, was passiert. Weil andererseits hast du ja auch schon gesagt, ich meine, im letzten Spiel müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn es da um alles geht, da sind halt wirklich 40.000 Leute, wären halt wirklich 40.000 Leute da gewesen. Das Geld geht dir halt einfach flöten, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, was Saarbrücken angeht, also da muss ich sagen, ich finde es halt ein bisschen lächerlich, was ich da so gelesen habe, weil
ich kann verstehen, dass man sich darüber
ärgert und dass es für die
Dass Kacke du aber ist, nichts ja. dagegen machen kannst, ist ja klar wahrscheinlich. Ja,
also so,
wahrscheinlich
genau. willst du also nichts was, ändern. Was willst du da vor Gericht erreichen? Was soll denn der DFB jetzt anderes machen? Also, das ist mir völlig unklar. Also ja, von daher.
Ist das nicht auch ein bisschen Symbolpolitik? Also irgendwie auch gegenüber Verantwortung, Fans, was weiß ich, Sponsoren, dass man sagt, so, wir probieren. Also das ist das Gleiche wie mit Duisburg klagt dreimal gegen die Spielwertung vom BVB 2, weil da irgendwie ein Missverständnis war mit irgendeinem Spieler. Das, ja, ich kann das schon verstehen, dass man da auch ein bisschen Rabatz macht, aber natürlich wird dabei jetzt nichts rauskommen.
Ganz kurz, wer von euch hat eine E-Mail gekriegt? Ich habe gerade lautes E-Mail-Geräusch gehört.
Hat jemand sein Dings angesteckt zum Laden?
Oder
ja, das
oder
war, sein ja, Ding das zum war Laden. Ich.
Wer war's?
Das war ich, Entschuldigung.
Sehr gut.
So. Technisch wollte das nur kurz geklärt haben.
Dass Flo das aber sofort zugibt, ne? Das ist auch ein Fair-Play-Preis
dann wert, oder wie das ist. Ehrenhaft, oder Paul?
Ja. Das ist sehr ehrenhaft, deswegen habe ich nicht zwei reingeworfen, sondern nur einen.
Das ist aber nett von dir.
Ja, um das nur noch abzuschließen, wenn es heißt, was könnte der DFB machen? Natürlich kannst du jetzt nicht alle Türkgücü-Spiele 2-0 für den Gegner werten, das verstehe ich ja auch, das wäre ja auch irgendwie Quatsch, aber ich glaube, was man halt überlegen müsste, wäre es eine Option gewesen, dass der DFB da finanziell irgendwie einspringt. Die Mannschaft hat sich ja jetzt auch nicht in den letzten Tagen hängen lassen, die haben ja noch Magdeburg geschlagen, die haben das Stadtderby gewonnen, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, wir finanzieren... Ja,
Das
naja, der DFB nicht, also du kannst vielleicht so einen Fonds aufsetzen und dann
ja,
so anderen Vereine das, aber der DFB, glaube ich, sollte sich da aus dem Finanziellen, was das angeht, dann doch raushalten, würde ich sagen.
Das hätte man dann vorher machen müssen. Ich glaube, dem DFB wird das jetzt dem DFB wird das jetzt nicht mehr passieren. Ich glaube, die werden da jetzt schon irgendwie die Weichen stellen, dass man da schon ein Auge drauf hat, nochmal mehr, dass die Saison durchfinanziert ist. Also ob das dann überhaupt so zum Tragen käme, wäre halt die andere Frage.
Ich glaube, das kann nächstes Jahr immer noch genauso passieren. Also du musst halt dann tatsächlich irgendwelche Reformen anstoßen, die das irgendwie mehr oder minder verhindern. Also zum Beispiel, dass man sagt, die Drittligisten und meinetwegen der DFB auch noch irgendwie zahlen in den Fonds ein am Anfang der Saison, wo dann halt eine Million oder so drin ist. So dass dann halt, dass man das Geld dann im Zweifelsfall Vereinen, die kurz vor der Insolvenz sind, irgendwie geben könnte. Aber auf der anderen Seite.
Das kann ja aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil
es kann ja nicht sein. Es gibt doch schon so einen Kautionsfonds oder wie das heißt vom DFB, wo Vereine unterstützt werden können. Das war doch da
auch
ein
Gespräch.
Und ich meine,
es ist da drin, noch ein paar hunderttausend.
250.000 kriegst du, glaube ich, oder so. Ja, es wird natürlich nicht reichen, das ist klar. Aber ja, ich glaube auch, dass es zukünftig irgendwie muss man gucken, dass man das vermeidet einfach. Aber da kann man ja vielleicht auch nicht erst jetzt anfangen, sondern hat auch mal bei Zulassungen von solchen Konstrukten, sage ich mal so, ja. Weil ich meine, jeder, der halt im Fußball unterwegs ist oder halt die dritte Liga verfolgt hat, der konnte ja schon ziemlich sicher davon ausgehen, dass sowas mal schief geht, dass es jetzt halt zweimal hintereinander schief geht bei so Vereinen, ist natürlich wirklich auch kein gutes Bild für die Liga. Und man sieht ja immer wieder, wie in der Liga halt diese, wenn wir eben Saarbrücken, Kaiserslautern, es gab ja noch andere, auch Stimmen von 60 München und so, die sich geäußert haben, oder Hallescher FC, die jetzt auch Punkte abgezogen bekommen. Das sieht man ja immer, wie die Meinung halt komplett auseinanderdriften so in der Liga, oder der eine Verein schießt halt vorne raus, der andere bleibt halt ruhiger. Ich erinnere nur mal an die erste Corona-Unterbrechung, da haben ja auch manche Vereine gesagt, die Saison soll auf jeden Fall abgebrochen werden, man kann nicht mehr weiterspielen. Also diese Uneinigkeit in der Liga, die halt da noch herrscht, das kommt halt da noch dazu. Das halte ich halt auch für ein Problem. Das man halt jetzt in diesen Krisenzeiten, sage ich mal, jetzt öfter gesehen hat.
Aber das wäre, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion. Ich weiß jetzt halt nicht, ob sie den Rahmen sprengt. Man hat ja schon viele Insolvenzen erleben müssen in der dritten Liga. Ob die Liga so, wie sie jetzt aktuell da steht, wirklich nachhaltig ist für die Vereine, die darin spielen. Aber ich, wie gesagt, dieses Gesamtkonstrukt eben einfach. Also ich habe, das ist jetzt schon Jahre her, wo es dann irgendwann hieß, die wenigsten Vereine in der dritten Liga, die
freunden sich damit an, Anführungszeichen, dass sie dritte Liga spielen. Die allermeisten müssen aber eben mitspielen nach oben, dass es sich langfristig trägt, weil eben die Betriebskosten in der dritten Liga zusammen mit den Anforderungen des DFB schon sehr hoch sind. Aber wie gesagt, ich befürchte, dass jetzt die Diskussion den Rahmen etwas sprengt an der Stelle.
Ja, man muss ja trotzdem aber nochmal trennen, ne? Weil wir jetzt immer wieder sagen, es gibt also Uerdingen in der Saison und so. Ich meine, eine Insolvenz ist eine Insolvenz, das passiert halt. Das passiert in der dritten Liga auffallend häufig sozusagen. Das ist, wie jetzt Daniel sagt, da müsste man mal grundsätzlich überlegen, ob das eigentlich so sinnvoll ist, wie das organisiert ist, wie das aufgebaut ist, ob vom Finanzierungsmodell her und so weiter und so fort. Jetzt Türkgücü ist ja aber nochmal eine Ecke krasser, weil es da jetzt ja nur wirklich ist, dass da ein Verein einfach komplett verschwindet. Also die spielen die Saison nicht zu Ende. Das war ja bei Uerdingen noch anders. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Türkgücü wird auch jetzt nicht unbedingt in den nächsten 2-3 Jahren wieder in der dritten Liga auftauchen, wenn sie jetzt nicht nochmal so einen krassen Investor einfach finden. Wenn wir nochmal darüber sprechen, wo sind jetzt Unterschiede bei Lautern und wo sind zwischen Lautern und Türkgücü? Ich meine, bei Lautern gab es dann trotzdem irgendwo noch so einen, ich würde es mal sagen, so einen konstruktiven Ansatz, versteht ihr? Also ich finde, da wurde ja was aufgefangen, da wurde ja überlegt, wie geht das weiter. Bei Türkgücü erscheint mir das jetzt von außen irgendwie so, dass der Verein einfach komplett tot ist, weil sich halt dieser eine mit 10 da rauszieht. Der hat das Ding eben hochgepusht, der hat jetzt keinen Bock mehr und ja, die fallen einfach ins Nichts. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass da keine Struktur drum ist, wo du sagst, darauf bauen wir jetzt auf und versuchen irgendwie diesen Verein quasi weiter leben zu lassen, sondern da ist einfach nichts. Wie gesagt, Training an einer Bezirkssporthalle, Sportanlage und ein Container als Geschäftsstelle. Da glaube ich, muss man halt ansetzen, wie man sowas verhindern kann, dass, ja, wie sollen wir das jetzt nennen? Dass da solche das ist so ein blöder Begriff, aber ich sag's jetzt einfach mal so, solche Retortenkonstrukte dann halt hochschießen, aber dann halt genauso schnell auch wieder fallen und jetzt halt wirklich auch nochmal einen richtigen Flurschaden bei allen anderen Vereinen verursachen.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wie Daniel sagt, ich glaube, da ist eine eigene Diskussion vielleicht mal nötig. Vielleicht, hoffentlich müssen wir nach der Saison nicht mehr drüber reden, aber ja.
Ja, weiß denn einer von euch eigentlich, das habe ich nämlich jetzt überhaupt noch gar nicht in Erfahrung gebracht, die denn auch irgendwelche Transferschulden noch?
Ja, von diesem Chato, der von Wiesbaden geholt wurde, da ist auf jeden Fall.
Was ist denn mit dem Rieder, der von Lautern dorthin ging?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
Den Namen habe ich in dem Zusammenhang auch nochmal gelesen.
Ja,
nochmal?
Den Namen habe ich heute in. Ich guck mal eben nach, redet mal weiter.
Ich habe jetzt nur diese Verpflichtung von Chato im Kopf und Wien Wiesbaden, dass da halt dann keine Ablöse mehr fließt.
Achso, nee, das war in einem anderen Zusammenhang. Alles gut.
Ja, aber das ist, ich wollte nur sagen, dass den Aspekt, was ja völlig zu Recht dem FCK auch vorgeworfen wurde oder zumindest da immer wieder erwähnt wird, dass da auch Transfersummen dann am Ende nicht mehr bezahlt worden sind. Ich meine, darüber reden wir jetzt ja gerade noch gar nicht bei Türkgücü. Wenn das nicht der Fall ist, natürlich umso besser.
Ja, wobei, ich fand das damals die Diskussion immer schon so ein bisschen daneben, weil wenn du jemanden halt Ratenzahlung gewährst, dann solltest du halt auch sicher sein, dass er nicht viel Minus, also dass er auch das Geld hat, um es irgendwann zurückzuzahlen bei einem Verein, wo du halt weißt, wie dem FCK, die haben Schulden und machen pro Jahr nochmal 5 Millionen neue Schulden, dann noch Ratenzahlung zu gewähren,
ja, na klar, musst
du dir halt vorher überlegen, ja. Und bei Türkgücü war doch auch klar, wenn der aussteigt, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Was willst du da sagen? Also,
ich finde es trotzdem in Ordnung, dass man mit dem FCK nochmal sagt, man ist insolvent gegangen, sind ganz gut aus der Nummer rausgekommen, aber dem einen oder anderen Verein fehlt die Kohle. Natürlich kann man auch sagen, das ist ja auch auf deren Risiko passiert. Also wenn Würzburg, die ja lustiger, also nicht lustig, aber Würzburg steckt ja jetzt auch in einem Dilemma so langsam, nicht nur sprich, sondern bei denen verabschiedet sich ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Fly-Alarm ein Stück weit aus dem Profibereich. Die müssen auch nochmal gucken, wo sie bleiben. Aber klar, wenn es so ein Verein dann mit dem FCK macht, dann muss er halt auch das Risiko tragen. Trotzdem, sage ich jetzt einfach mal so, als jemand, der mit dem FCK sympathisiert oder den Verein verfolgt, wie auch immer, fände ich es schon besser, wenn man immer seine Schulden auch zahlt, die man halt irgendwo macht.
Das ist klar.
Paul, gut, dass du es ansprichst. Ich habe es vorhin vergessen. Warum spielt Marvin Poirier eigentlich wieder bei Würzburg? Der wurde doch aussortiert, auch mit riesen Tamtam in der Winterpause, oder nicht?
Doch, aber der hat ja dann sogar einen Wechsel zu diesem Partnerverein nach Österreich abgelehnt. Aber die haben sich ja dann wieder vom Trainer Dani Schwarz getrennt, haben jetzt den Ralf Santelli installiert, der schon letztes Jahr in der zweiten Liga den Interimscoach gemacht hat. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, der hat so eine ganz markante Glatze. Ich kann jedem nur empfehlen, mal ihn als Spieler zu suchen, den erkennt man kaum wieder. Genau, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, der ist jetzt da und der hat quasi diese Suspendierung von Marvin Poirier wieder aufgehoben, deswegen spielt er jetzt da. Und ich muss jetzt auch
ehrlich sagen, ich hätte wieder bis jetzt dauert es wieder einen Monat, bis er wieder suspendiert wird, oder?
Keine Ahnung, also er bringt sich wohl wirklich sehr mannschaftsdienlich ein. Würzburg hatte ich ja schon fast irgendwie abgeschrieben, muss ich ehrlich sagen, aber die sind jetzt auch nochmal dran, zwar durch den Türkgücü-Rückzug, glaube ich, haben sie jetzt auch nochmal einen Punkt mehr Rückstand, ich glaube, es sind jetzt 4, wenn ich das jetzt nicht völlig daneben liege, aber trotzdem, für die wird es spannend, weil, also das wird auch spannend, wenn der FCK da an dem Freitagabend spielt, weil für Würzburg geht es, glaube ich, auch um die langfristige Perspektive. Wenn die nämlich echt absteigen, haben die auch ein Problem eben durch diesen teilweisen Rückzug von Flyer-Alarm. Die haben auch einen riesigen Umbruch in der Führungsriege, also die stehen auch so ein bisschen vorm Nichts und haben jetzt auch die DFB-Pokalteilnahme verspielt, weil sie gegen Illertissen im Bayern-Pokal-Halbfinale verloren haben.
Paul, ich habe eine Folgefrage. Ja, was ist eine markante Glatze?
Ja, das ist. Boah, wie sag ich das? Es gibt Glatzen, da denkst du nicht Glatzen ohne Glatze.
Und Glatzen.
Reden wir von Frisuren oder von Nazis?
Nein, von Frisuren. Nein, da rede ich von Frisuren.
Ja, okay.
Aber es gibt Glatzen und es gibt, also da läufst du vorbei und merkst nicht, dass du an der Glatze vorbeigelaufen bist. Die sind organisch. Was? Und dann gibt's. Nein, wirklich. Kennt ihr das nicht? Und dann gibt es Leute, da denkst du, okay.
Ja, doch, irgendwie. Jetzt, wo du sagst, ja.
Und Ralf Santelli, der hat halt auch so ein markantes Gesicht. Also, und der spricht, ich glaube, der ist auch irgendwie Lehrer oder irgendwie, jetzt will ich aber nichts Falsches sagen. Der hat eine total geile Art, finde ich. Also, ich höre den im Interviews immer voll gern zu, weil der immer so, der ist halt so, da würde ich gerne auch mal mit trainieren, glaube ich. Aber, ja.
Ja.
Ja, ich habe den gerade gegoogelt und der hat eine Glatze.
Ja. Ja, und jetzt guck mal nach alten Bildern, wo der noch Haare hat. Das ist unfassbar geil.
Ist das von Carl Zeiss Jena hier? Ist
ja,
das,
genau.
Junge, was ist da denn passiert?
Also Google auf... Ist das so wie der Unterschied bei Olaf Scholz mit und ohne Haare?
Ja, definitiv. Definitiv.
Okay. Ähnlich wild auf jeden Fall.
Scroll mal runter, das wird echt noch wilder da unten. Das Getty-Bild, das ist du fasst es nicht.
Das mit dem grauen Anzug mit der Frau drauf, oder?
Genau,
wie?
Ja.
Sieht aus wie so ein Günther Jauch, Wer wird Millionär, läuft jetzt gleich bei RTL.
Ja.
So sieht der aus.
Also ich muss jetzt mal echt dazu sagen, also sorry, weil das ist so eine krasse Veränderung. Ich hoffe natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie einen bestimmten Grund dafür gibt. Also ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen, aber es ist einfach nur so total... Willst
du demnächst noch Ohrfeige kassieren, oder?
Ja. Genau, wenn ich am Freitagabend am Dallenberg stehe. Nein, also wenn ich das auch, ich sage überhaupt nicht, dass das eine Glatze ist, aber der Typ, der hat einfach das ist so ein markanter Typ, den würde ich überall erkennen. Wenn ich am Berliner Hauptbahnhof im größten Trubel aussteige und der steigt mit mir aus, würde ich den, glaube ich, sofort erkennen, denken, Ralf Santelli. Das ist einfach so ein ganz markanter Typ. Ja, gut.
Verrückt. Ja, gut. Sehr gut.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir vom Höcksken aufs Stöcksken kommen.
Tobi, bist du noch da?
Das war jetzt aber nicht hoffentlich deine Geschichte zum Abschluss.
Ja, genau.
Nein,
ich habe mir immer schon Sorgen.
Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht.
Da habe ich noch
was. Paul, das Gute ist, der Tobi ist auch noch da. Hat doch das Gute.
Ja, ich habe immer öfter also mal so ein Hänger, so ziemlich zur Mitte von der Folge. Weißt du?
Ah, okay.
Darf ich noch eine Leseempfehlung kurz aussprechen zum Thema Türkgücü, um das nochmal jetzt ganz kurz zurückzubringen?
Ja, gerne.
Flo, die Kolumne, die du geschrieben hast mit dem Gerrit, die fand ich tatsächlich gut. Tatsächlich.
Danke. Das ist aber nicht von dir, Paul.
Nein.
Das ist aber nicht von dir, Paul.
Die fand ich wirklich gut.
Ausnahmsweise.
Nein, also ja,
warte mal, Leseempfehlung.
Leseempfehlung.
Wegen Beleidigung, soll man bei, Matthias. So.
Ja, ich habe das schon...
Ja. Sollte man bei der Bretze brennt sich mal durchlesen. Wie übrigens auch die taktischen Analysen von Erik Scherer, die ich auch gerne lese. Und komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, habe ich noch meine dritte DBB-Leseempfehlung raus. Die, was kann man von anderen Vereinen aus dem Abstiegskampf lernen? Habe ich erst gedacht, okay, jetzt so ein Quervergleich zur Bundesliga. Aber lohnt sich wirklich, fand ich wirklich gut. Also mal so die Ausgangslagen zu vergleichen. Die Stuttgarter Ausgangslage, kann da der FCK eigentlich irgendwie was lernen? Oder Augsburg oder Bochum. Ist ganz spannend. Wenn man sich darauf einlässt, ist man überrascht, wenn man hinterher denkt, ja, stimmt eigentlich. Vorher habe ich gedacht, das ist ein total querer Vergleich, aber das passt gut.
Ja, schön. Dann sind wir unserem Bildungsauftrag auch nachgekommen. Zum Abschluss, also ich denke, über das Sportliche haben wir jetzt sehr ausführlich gesprochen. Ich würde sagen, zum Abschluss habe ich mir jetzt hier noch zwei Themen aufgeschrieben, die wir aber, denke ich, beide relativ kurz halten können. Das eine ist, letzte Woche ist ein Bericht vom US-Magazin Bloomberg aufgetaucht, nachdem die Pacific Media Group kurz vor einem Invest beim FCK stünde. Also da standen im Raum 10% der Anteile. Vielleicht, bis die Folge rausgekommen ist, gibt es da auch schon neue Entwicklungen. Das wissen wir nicht. Deswegen wollten wir es an der Stelle eigentlich nur mal kurz erwähnen. Und wenn es da Detaillierteres zu besprechen gibt, dann werden wir, sofern das erwähnenswert dann auch noch ist, in unserer nächsten Folge drüber sprechen. Und dann noch etwas, was wir auch letzte Folge kurz angesprochen hatten, was jetzt auch genauso gekommen ist. Die Stadionpacht im Fritz-Walter-Stadion, die wurde neu verhandelt. Und so wie wir uns das gedacht haben, ist die Stadionpacht letztendlich, also die Vereinbarung ist genauso geblieben in größten Teilen, wie sie aktuell ist. Das heißt, Stadionpacht ist weiterhin gestaffelt mit den Mieten für dritte Liga, zweite Liga und erste Liga.
Ist alles gleich geblieben, aber was da noch bei diesem zweiten bei der zweiten Verhandlungsrunde war, da gab es ja einen Antrag von der Linken, von der Fraktion, die Stadionmiete noch zu erhöhen für alle drei Klassen. Da habe ich mir gedacht, oh, das hätte vor zwei Jahren das wäre richtig durchdiskutiert worden, aber das ging ja dann trotzdem relativ schnell durch mit einer Mehrheit. Also der Antrag wurde auch relativ schnell abgelehnt anscheinend. Mit einer Mehrheit ging dann der eigentliche Antrag durch. Haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Das war mal vorbildhaft, das so konstruktiv zu machen und es auch so im ruhigen Rahmen durchzubringen.
Vielleicht ist Thomas Heng da einfach hingegangen, hat gesagt, jo, mehr Stein, EUF.
Genau, ja, ist egal. 12 Millionen Fernsehgeld, ist doch egal.
Ja, und er hat gesagt, stell uns einen Container hin, dann können wir darüber reden. Aber
genau.
Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das goldene Ermüdungsbecken, das ist auch schon budgetiert. Da haben wir die Stadionpacht in der Liga, kriegen wir auch noch hin. Ne?
Ermüdungsbecken klingt für mich irgendwie immer so nach Bällebad. Ich weiß auch
nicht. Ja gut, hat denn sonst noch jemand von euch irgendwas? Bevor wir zu Pauls nicht offizieller Überraschungs-Anführungszeichen Geschichte kommen.
Ich habe tatsächlich noch was. Ich soll den schon lange, lange Zeit in einer unserer Folgen den David Hams, auch bekannt als Ossi on Tour, grüßen. Und er darf jetzt für diesen Gruß 10 Euro in die Betzewurz bezahlen, bevor der Matthias es gleich macht. Matthias, kannst du dir gleich aufschreiben.
Ja. 10 Euro.
Vielen Dank.
Funktioniert es immer? Das heißt, wenn du ihn jetzt noch zweimal grüßt, dann sind wir bei 30.
Paul, er wird die Folge hören, er wird mir beim nächsten Treffen Bescheid sagen, mal gucken. Also der Druck ist jetzt auf jeden Fall groß, ne?
Ja, sehr gut.
Aber mit Druck können wir vor allem mir
umgehen. Mhm. War ja heute einfach ganz locker bei uns. Keiner hat irgendwelche Bedenken und so. Alles gut.
Ja, schön. So, dann würde ich mal weitergeben an Matthias für die Betzewutz aus.
Ja, warte mal, ich habe noch...
Moment, erstmal macht auch Paul sein Ding.
Ja, ich habe noch was. Ich habe was, der Name, der ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber neulich habe ich irgendwie an ihn gedacht, da dachte ich, was macht der eigentlich?
Ich bin nachts wach geworden und...
es ist alles gar nicht so spektakulär, aber irgendwie ja doch, aber irgendwie auch nicht. Also die Rede ist von Enes Hariri. Erinnert ihr euch an den?
Ja, algerischer Abwehrspieler.
Ja, fast. MSV Duisburg Legend.
Genau. Die erste Frage, die ich hier immer ganz gerne stelle, was denkt ihr, wie viele Spiele hat der für den FCK gemacht? Also Pflichtspiele. Liga und Pokalspiel zusammen?
17.
20.
13.
Ja, es waren 7. Oh, war ich auch überrascht. Nur 6 Punktspiele. Ich hatte den irgendwie auch so in Erinnerung, dass es mehr waren, aber waren es nicht. Egal. Enes Zaïri, Juli 2012 bis Juli 2013 beim ersten FC Kaiserslautern. Ein Jahr nur, wusste ich auch nicht mehr so ganz genau. Wenn ihr an den noch denkt, also ich verbinde mit diesem Transfer immer totale Überraschung, weil ich mich immer gefragt habe, wo kommt der jetzt her? Und weil der halt auch so eine ganz krasse, ist jetzt übertrieben, aber weil er halt auch so eine komische, in Anführungsstrichen, Vorgeschichte hatte. Also er ist ja in Tunesien geboren, er ist Deutsch-Tunesier, wuchs bei Stuttgart auf, hat dann in der Jugend gespielt im Großraum Stuttgart, wohl auch mal beim VfL kurz. Ja, das ist soweit jetzt noch nicht merkwürdig. Was ich dann aber dann merkwürdig finde, ist halt, dass er irgendwann im Profifuß tatsächlich angekommen ist. Also er hat dann für Ludwigsburg, für Mannheim, für Aachen 2 und für Weiden jeweils in der Oberliga gespielt. 2008,
und für FSV Oggersheim, ne?
Genau, 2008 ging er dann nach Oggersheim, die in der Regionalliga West damals noch gespielt haben. Da hat er 30 Spiele gemacht. So, ich weiß noch, dass das damals immer so ein Ding war. Der Zaïri kommt jetzt zum FCK. FCK 2012, wisst ihr noch, ist aus der Bundesliga abgestiegen. Da war das echt so ein bisschen, wieso holen die jetzt einen Spieler, der irgendwie in Deutschland bestenfalls in der Regionalliga mal ein paar Spiele gemacht hat und da vorne in der Oberliga. Ich habe mir jetzt nochmal die Geschichte dazwischen angeguckt, was ich gar nicht wusste. Also Zaïri ist 2008 nach Oggersheim gekommen, hat in der Regionalliga damals noch drittklassig 30 Spiele gemacht und 2009 ist er nach Burgas gegangen, nach Bulgarien in die erste Liga. Und da ist was passiert, was, glaube ich, für seine Karriere relativ entscheidend war. Er hat nämlich, und jetzt sollten mal das erste Mal eure Alarmglocken angehen, bei Burgas bei Trainer Krasimir Balakow gespielt.
Oh. Ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Und Sportdirektor war da nicht Freddy Bobic?
Exakt. Und Freddy Bobic wird nachher uns noch mal ganz kurz beschäftigen. So, ich kann da könnt natürlich jetzt
spannend, schwer. Schreibt mir schon die hin.
So, ich kann jetzt natürlich keine Verbindung herstellen, aber ich meine, es liegt schon irgendwie so ein bisschen auf der Hand, dass Krasimir Balakow, der den FCK 2012 quasi zu Grabe getragen hat, also zumindest als erstiger Grabe, dass der da irgendwie die Finger mit drin hatte und dieser Zaïri-Deal vielleicht irgendwie schon eingefädelt war, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ja doch ein echt kurioser Zufall, dass der Zaïri kommt oder Balakow sollte ja damals auch mit in die zweite Liga gehen, was dann aber nicht zustande kam. Wie dem auch sei, wir wissen es nicht, aber wollte ich nochmal erwähnt haben. Zaïri kam allerdings nicht aus Bulgarien nach Kaiserslautern, sondern aus China und das war schon noch so die Zeit, wo das nicht ganz so alltäglich war, dass man nach China unbedingt jetzt so wechselt und da groß Geld macht. Was ich allerdings nicht wusste, also er ist 2012 von China, von Henan Chongxiang Longmen nach Deutschland gekommen. Der hat da gar nicht erste Liga in China gespielt, sondern zweite Liga. Die sind zwar aufgestiegen, aber ich wusste das gar nicht, dass das so die zweite chinesische Liga war. Ich will da noch ganz kurz erwähnen, 2011, also ein Jahr bevor er zum FCK gekommen ist, hat er ein Probetraining beim VfB Stuttgart auf eigenem Wunsch absolviert. Also er wollte da einfach mal gucken, quasi, ob er dieses Level hat. Dieses Probetraining hat er absolviert, nachdem er zum besten Verteidiger in Bulgarien gewählt wurde. Also er hatte da quasi so ein bisschen Argumente. Und dieses Probetraining beim VfB hat ihm Bobic vermittelt, der nämlich inzwischen beim VfB-Manager geworden ist. Also ihr seht, da gibt es quasi noch so alte Verbindungen. Dann ging er eben nach China, dann kam er nach Kaiserslautern, Balakow war nicht mehr da. Vielleicht, wie gesagt, ist das auch alles nur ein riesiger Zufall. Ich weiß noch, ich habe damals echt gedacht, das war noch diese Hardcore-Zeit, wo man halt wirklich so jede News immer quasi sekündlich sofort verschlungen hat. Ich habe mir gedacht, was ist das jetzt? Ich fand es ganz witzig, bei der Spielerbeschreibung von der Betze Brent heißt es für viele Fans überraschend. Ich habe dann mir sogar mal das Forum, die alten Einträge durchgelesen. Das ist teilweise sehr, sehr lustig, was da über Zaïri geschrieben wird. Naja.
Inwiefern?
Auf jeden Fall war es so. Ja, weil halt sich kein Mensch erklären konnte, wie kommt man jetzt auf den? Wie kommt ein Deutsch-Tunesier, der in Oggersheim und China in der zweiten Liga gespielt hat, auf einmal zum FCK, der eigentlich in die Bundesliga aufsteigen will? Mhm. So, auf jeden Fall weiß ich aber auch noch, dass es diesen kleinen Schockmoment gab. Denn Zaïri war zweimal im Kader und dann kam der 19. Oktober 2012. Heimspiel gegen Sandhausen, ihr wisst es noch genau, Endstand 3:1. Zaïri wurde in der 81. Minute eingewechselt und hat in der Nachspielzeit echt
Fanschuss-Tor
ganz gemacht. Anständig, geiles Tor geschossen. Volley, Dropkick, ja, also er ist jetzt nicht hoch, aber so halb hoch, der dotzt auch nochmal vom Torwart nochmal ganz kurz auf. Ein verdammt gutes Tor. Ich kann euch nur empfehlen, auf YouTube mal zu suchen. Enes Ahiri Sandhausen gibt's sogar noch. Also ist wirklich ein gutes Tor. Danach war das Tor wurde auch wohlwollend von Franco Froda danach abgefeiert, der übrigens heute als österreichischer Nationaltrainer zurückgetreten ist. Wollte ich nur ganz kurz anmerken. Naja. Ich habe mir dann übrigens auch noch das 0-4, den Spielbericht 0-4 in Aalen durchgelesen, vor da raus, aber das ist jetzt so ein anderes Thema. So.
Stand nach hast du das, noch sechs. Hast du das vor deinen Videos, die du angeschaut hast, geguckt? Oder wie war ja, das? Oder waren das so? Das
ist alles ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, er hat halt dieses geile Tor geschossen und ich weiß noch, dass ich damals dachte, ach krass, ey, wo haben die den denn ausgegraben und jetzt ist das hier so ein geiler Typ. Naja, er war danach noch 6 weitere Male, stand er auf dem Platz, auch 90 Minuten gegen die Bayern im Pokal, danach noch einmal im Kader und war fortan nicht mehr gesehen beim ersten FC Kaiserslautern. Also es ist echt krass, der macht dieses Debüt, schießt ein geiles Tor, spielt danach noch 6 weitere Mal, ist noch einmal im Kader und das war's danach. Taucht er nie mehr wieder beim FCK so richtig auf. 2013 ging es dann per Laie nach Tunesien. Die hat aber sofort abgebrochen wegen politischer Unruhen, ist dann zurückgekehrt zum FCK und wurde direkt nach Homburg weiterverliehen. Komischerweise wusste ich das irgendwie noch, dass der irgendwie verliehen wurde, zurückkam, direkt nochmal verliehen wurde. Ja, und nach dem Laieende in Homburg ging er dann eben irgendwann nach Duisburg, weil eben klar war, beim FCK geht es nicht mehr weiter. Und in Duisburg hat er dann bis 2019 über 100 Spiele gemacht. Und Daniel, du hast vorhin gesagt, MSV-Legend. Und das trifft es echt so ein bisschen. Also wenn man so in den sozialen Netzwerken nach Ahiri sucht, gibt es sehr, sehr viele Duisburg-Accounts und Duisburg-Fans, die Ahiri abfeiern oder wie auch immer. Der Kicker hat mal geschrieben, hat mal Thorsten Lieberknecht zitiert. Der hat über Enes Ahiri gesagt, ihn zeichnet seine Durchgeknalltheit aus, die er täglich im Training und in der Kabine zeigt. Er ist nicht immer ganz einfach zu handeln, aber er ist zu handeln und das macht ihn aus. Ja, ganz witzig. Ahiri hat übrigens auch Duisburg zweimal aufgestiegen, 2015, 2017. 2015 hat er beim entscheidenden 3-1 gegen Kiel sogar den Ausgleich geschossen, sein erstes Tor für Duisburg und damit quasi sich da auch so ein bisschen beliebt gemacht. So, und jetzt ist die Frage,
darf ich ganz kurz einhaken, weil ich hatte noch eine Sache auch im Hinterkopf habe das mal kurz nachgeguckt. Und zwar gibt es noch eine weitere Verbindung zwischen dem FCK, zwischen Ahiri, Balakow und dem MSV Duisburg dann später. Das ist nämlich Ilya Grujew. Der war nämlich Co-Trainer unter Balakow bei Burgas.
Stimmt. Und mit Ilya Grujew ist er
und 2017 dann aufgestiegen. Genau. Und später dann Trainer in Duisburg.
Tatsache, ja. Stimmt. Witzig. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, das der stimmt. Jetzt als Standardexperte bei Arminia Bielefeld zugegen ist.
Macht das sicher.
Könnt ihr euch an die Zeiten erinnern, als der FCK kein Standardtor geschossen hat und alle Ecken am ersten Pfosten geendet sind beim ersten Gegner? Sehen die Ecken von Arminia Bielefeld seit einem Jahr
aus. Das spricht jetzt
nicht das unbedingt für Brande.
Ja. Okay, jetzt noch ganz kurz, was macht Enes Ahiri heute? Ich kann euch seinen Instagram-Account empfehlen, wenn ihr auf nackter Haut steht, seid ihr da auf jeden Fall richtig. Aber
deine oder andere?
Witzig ist, dass er diese Verbindung mit Freddy Bobic, also wir erinnern uns Bulgarien, dann später Training beim VfB, dass die bis heute Bestand hat. Denn Freddy Bobic hat ihn 2019 quasi direkt vom Profi zum Scout bei Eintracht Frankfurt gemacht. Also er wurde dann dort in die Scouting-Abteilung integriert und ist jetzt mit Freddy Bobic auch als einer von 8 ehemaligen Frankfurtern zu Hertha BSC gegangen. Er ist jetzt bei Hertha BSC Scout inzwischen. Nebenher macht er ein Studium zum Sportmanager oder hat es schon abgeschlossen. Also Enes Ahiri ist wirklich witzig, was der für einen Werdegang hat und dass der wohl auch einen relativ hohen Stellenwert hat, weil ich denke, wenn er vom einen Bundesligisten zum anderen Bundesligisten als Scout wechselt, dann hat das schon eine Aussagekraft. Er hat auch eine Familie, er reist viel rum, wahrscheinlich auch als Scout. Also ist sehr super interessant und irgendwie auch so einer der verrückten Namen, die man irgendwie erst in den letzten Jahren im Kopf behält. Genau, das war noch kurz mein Einwurf.
Wunderbar.
So viel Wahnsinn. So viel zum Thema, worüber könnt ihr 15 Minuten ohne Recherche referieren.
Also und sowas bringt dich um den Schlaf.
Ja.
Ja, das sind so Namen. Ja, und alte FCK-Videos.
Oder alle FCK-Videos, ja. Am besten zusammen.
Irgendwann schneiden wir diese ganze, von Paul, diese ganzen Geschichten, die schneiden wir raus und veröffentlichen dort raus so eine Spezialauflage, genau, ein Spin-off auf DVD dann.
Also wir drucken sie als Buch, das macht man doch jetzt so irgendwie so als
Bildband.
Bildband, ja, genau. Mit einem
geschriebenen Vorwort. Bildband klingt mir zu sehr nach Springer.
Nein, Tobi, du kannst das Vorwort schreiben. Vorwort. Und dann schreiben wir einfach immer die Spielernamen hin und du schreibst immer dahinter, wer? Ja.
Wie lange hast du denn für die Recherche gebraucht?
Ich weiß nicht, ein bisschen, aber ich habe so ein paar Namen, das trage ich dann immer zusammen, wenn ich mal irgendwie Zeit habe oder irgendwie halt mal, ja, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwo mal rumsitze und das Handy in der Hand habe und so.
Wahnsinn. Dann,
ja. Aber nur 7 Spiele, das schockiert mich dann immer, dass man so Namen einfach total im Kopf hat und dann machen die alle nur so wenig Spiele. Also, ja.
Gut, okay, ciao. Wirklich faszinierend, ja.
Klasse, der Paul schreibt sich einfach, wenn ihm ein Namen auffällt, schreibt er sich den einfach auf und arbeitet damit strukturierter als wir alle anderen zusammen für die Findungsvorbereitungen.
Ja, ich sag mal so, wie der Paul es
bei mir gesagt hat. Moment, du bereitest dich auf die Sendung vor?
Es war zur Abwechslung, ja, ich krieg
mal dafür ganz eine Zulage.
Ich fand, es war zur Abwechslung mal ganz informativ. What? Jetzt gerade.
Wie
zur Abwechslung? Wie so zur Sonst findest du es nicht informativ?
Ja, das war das, so wie Paul sich vorhin in. So
ja,
wie Paul
sich vorhin, ja, ja. Ja, dann kriegst du aber auch einen dafür. So.
Ja,
ist wir egal. Sind hier nämlich erbärmlich schwach in dieser Folge.
Heute ein bisschen dicke Luft hier.
Bisschen zurückhaltend.
Also zwischen Flo und Paul ist irgendwie ein bisschen Spannung.
Ich muss ein bisschen sparen.
Ach Quatsch. Ach
so. Ja doch, so UEFA-Cup-Tickets sind teuer.
Ich denke, Paul kann mal ganz leicht, wenn wir uns mal wieder treffen, einfach beim Bier an der Theke können wir uns wieder vertragen, oder Paul?
Das sowieso. Ich muss mein Mikro gerade anmachen, sorry. Das ist auf jeden Fall. Ach, das ist, da mache ich überhaupt keine Sorgen. Das ist süße. Das ist ja alles auf fachlicher Ebene.
Auf jeden Fall. Harmonie wiederhergestellt.
So.
Jetzt habe ich schon eine kleine Träne so hier im Augenblick.
Was war man eigentlich
schon ein bisschen.
Am letzten ja. Spieltag wäre, je nachdem, erstens mal ist ja noch offen, wenn es darum was geht, könnte es ja sein, dass der FCK was im Stadion macht, mal schauen, aber wie gesagt, wenn es darum was geht, wäre ich auf jeden Fall in Lautern an dem Spieltag. Das ist, glaube ich.
Also mir wäre es ganz recht, wenn es um nichts mehr geht.
Mir wäre es auch ganz recht.
Ja. Und wenn es um was geht, ist natürlich auch die Option, nach Braunschweig zu fahren, Viktoria Köln anzufeuern.
Ne? Wie damals hier bei FC Augsburg
gegen Frankfurt.
FSV Frankfurt. Ja.
Sidima.
Genau. Ja, der Timmy Thiele wird eine neue Sidima.
Oh je.
Also am letzten Spieltag spielt auch Rot-Weiß-Aalen bei Rot-Weiß-Essen. Also wenn Lautern da aufgestiegen ist, dann kann man
sich... Am Spieltag spielt Arminia Bielefeld gegen Red Bull Leipzig, was jetzt an sich jetzt vielleicht gar keine Bedeutung mehr hat, je nachdem, wie die Arminia noch so weiterspielt. Aber es wird das letzte Spiel von Fabian Klos sein auf der Alm. Also...
Ich glaube halt aber, dass jetzt der FCK am letzten Spieltag kein Spiel hat, doch für uns eher ein gutes Omen ist. Damit haben wir eigentlich Erfahrung.
Warum?
Ja.
Naja, wir hatten zwar damals beim Aufstieg jetzt zwar am letzten Spieltag ein Spiel, aber wir waren ja nicht mehr direkt beteiligt.
Ging um die Zweitligameisterschaft.
Ja, gut.
Das stimmt wohl.
Ja.
Nee, also sagen wir mal so, wenn es um nichts mehr geht, Matthias, dann komme ich ja noch Bielefeld oder so, ist mir egal, aber sollte es noch um was gehen, dann ist halt der Plan, nach Lautern zu fahren. Ansonsten macht es ja keinen Sinn.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja gut, dann
Matthias. Das Bier wird fließen, wir schauen wo. So.
Genau.
Ja, danke.
Auf den letzten Meter hat er sich auch noch einen reingestellt.
Ja. Ja, dann danke Daniel. Betze-Gebabbel, ich muss sagen, wir waren ein bisschen schwach unterwegs. Wie hieß nochmal dein Kollege Flo oder der von Twitter, der spenden wollte?
David.
David, weil David, muss ich sagen, hat eigentlich gewonnen. Wenn es den Euro gibt. Also, wenn man uns alle zusammenzählt, hat er gegen uns gewonnen.
Ja, okay. Und wer
das kann das Niveau von dieser Sendung.
Absolut. Wer kann mir den goldenen Harizon dann zuschicken?
Können wir ihm gerne, sollen wir ihm das zukommen lassen, das Bild. Ja. Eigentlich müssen wir aus dem goldenen Ariel, sondern das eine Bild, das wir haben, müssen wir ein FFT hier
Dings
NFT.
Machen. Ja, hier Dings.
NFT, sowas.
Ja. Hier Dings. Ich könnte aber auf so Drehplattform stellen, wie bei QVC, und ihm ein Video davon mache und bei FCK TV veröffentliche. Ich schicke ihm dann den Link.
Klasse.
Warte. Hier, Tobi, möchte noch mal. So. Dann hat er hier auch noch einen. Warte, dann das reicht immer noch nicht ganz. Naja, also Betzewutz, so. Goldener Arilson, tja, Daniel hat sich, aber vielleicht liegt das auch daran, dass er Moderator ist, aber hat sich heute leider, was das dann geht, sehr zurückgehalten, liegt nämlich bei 0. Und dann gibt es 3 auf Platz 2. Das sind nämlich Flo, ich und Tobi mit jeweils 2 Euro. Und Paul hat mal wieder sich von Tobi auch zurückgeholt und hat mal wieder den goldenen Arilson sich erobern können mit 3 Euro. Also auf niedrigem Niveau trotzdem ein schwachen
das
Applaus.
Hast du dir für Paul. Dich, Paul.
Ganz müder Applaus, wie gesagt, dafür.
Ich lasse das alles prüfen.
Ja. Und damit gebe ich zurück an die angeschlossenen Funkhäuser oder Daniel.
Ja, das ist aber auch so ein FCK-Phänomen, ne? Da kann man nicht einfach was akzeptieren, das muss immer alles erst auf den Prüfstand.
Ja, das muss alles ausdiskutiert werden oder so.
Brauche ich ein Gutachten.
Der FCK nimmt Gutachten, Stellung.
Ja. Nee, das hat mir der Nachbar der erzählt, FCK das kann nicht Sinn. Nee.
Mein Rechtsanwalt wird sich drum kümmern.
Ja, nee, das mache ich so nicht. Nee.
Unterlassungserklärung.
Genau. Wir sehen uns vom Landgericht Hamburg.
Genau.
Oh, das war jetzt aber auch einer für die ganz juristisch Interessierten.
Ja. Wenn dann der Aufstieg dann feststeht, dann kommt der Paul A. um die Ecke, das lasse ich prüfen.
Ja. Ungefähr.
Bevor es jetzt weiter ausartet, machen wir jetzt Schluss an der Stelle.
Endlich greift er mal ein.
Ja, Gott sei Dank. Ist ja doch noch.
Ja gut, dann danke ich auf jeden Fall euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ihr dürft uns gerne wieder euer Feedback dalassen, wenn ihr das möchtet. Bei Twitter, bei Facebook, auf unserer Webseite als Kommentar. Ihr dürft uns gerne eine Rezension bei Spotify dalassen oder auch bei iTunes. Dort dürft ihr auch gerne etwas dazu schreiben. Also gerne euer Feedback dalassen. Es freut uns natürlich wie immer sehr. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Wann das ist, das müssen wir noch schauen. Je nachdem, wie sich die weitere Saison entwickelt. Aller spätestens zum Saisonende. Bis dahin.
Saisonende / Aufstiegsfeier.
Live.
Das wenn es der FCK nicht schafft, dann werde ich dafür sorgen, dass dieser Teil da in der Folge auftaucht, Tobi.
Ja, vor allem ist es dann nicht nur Paul schuld, sondern Tobi ist auch schuld.
Ja. Oh, endlich sagt's mal einer.
Rechtsanwalt stellt Teilschuld von beiden fest, sage ich.
Aber so, jetzt reicht's. Jetzt aber Schluss.
Die Schuld auf mehrere Schulden verteile.
Genau.
Alles klar. Besser.
Jo, macht's gut, ne? Ciao.
Ciao.